Do you realize I could kill you before they came back in the room? I could get to my feet, rip your skull from your spinal column, crash through that door, and kill the guard in less time than it's taken me to describe it to you.
Then why don't you?
It's not the time.
Hallo und herzlich willkommen zum Bahnhofs Kino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie. Hallo.
Hi, Britt-Marie.
Ja.
Du hast mich schon vorgewarnt. Ich habe Fragen, hast du gesagt.
Ich habe so viele Fragen und Theorien. Ah. Und das Dumme daran ist natürlich, dass sich wahrscheinlich in 3 Folgen das alles wieder erledigt hat.
Und ich werde dir keine dieser Fragen beantworten können oder
ausweichen
müssen.
Ja, ich weiß, aber
lass
mich doch einfach mal ein bisschen vor mich hinspinnen und du bist dann einfach mein Soundboard.
Wir sprechen über Flesh and Bone, zu Deutsch Fleisch und Blut, die 8. reguläre Folge von Bahnhofs Kino Galactica. Battlestar Galactica, verdammt nochmal.
Bahnhofs Kino Galactica ist doch aber richtig.
Das ist unser Podcast, aber das ist nicht der Name der Serie.
Ja, das ist richtig. Ach, entschuldige, ich dachte, du wolltest unseren Podcast nennen.
Nee, ist die 10. Folge unseres Podcasts und die 8. Folge von Battlestar Galactica. So rum.
Es ist so krass, wie schnell es geht, gell? Ja. Ich dachte auch nur 10, das kann doch gar nicht sein.
Wir sind bald durch, wir sind bald auf der Zielgeraden, also dieser Staffel.
Naja, ich wollte gerade sagen, dieser Staffel, ja nicht der Serie, genau.
Erschienen zuerst am Nikolaustag, 6.12.2004 in UK und im Februar 2005 bei Sci-Fi in den USA. Regie Brett Turner. Ich habe versucht, zu dem was Interessantes zu finden. Erstmal schwierig, weil Brett Turner ist so ein Name wie Stefan Schmidt. Das ist einfach, den tragen sehr viele. Und habe dann auch rausgefunden, so eine wahnsinnig spannende Karriere hatte der auch gar nicht und ist auch nur für eine Folge Battlestar Galactica verantwortlich. Ansonsten einfach der totale TV-Routinier. Ich glaube, hat Regie irgendwann mal geführt bei so ziemlich jeder TV-Serie der 80er bis 0er Jahre. Und Drehbuch wiederum von Tony Graffia. Da ist ja auch eine starke Ronald D. Moore-Connection durch die Zusammenarbeit an Karnivale und Roswell und später auch Outlander. Also hat Ronald D. Moore, ich glaube, begleitet lange Zeit und immer noch und war auch in den ersten 2 Staffeln einer der ausführenden Produzenten.
Ist doch irgendwie alles so ein bisschen so ein Vitamin-B-Club. Also doch irgendwie, ich meine, man holt sich natürlich dann auch die Leute wieder ran, mit denen man gute Erfahrungen gemacht hat und weiß, die machen gute Arbeit. Aber irgendwie,
Wenn man dieses So Say We All Buch, diese Oral History liest, hast du so das Gefühl, also Hollywood ist ein Dorf. Was ja auch nicht einer gewissen Ironie entbehrt, weil die alle hier in Kanada produzieren. Aber trotzdem hat man das Gefühl ach ja, wir kennen uns von da und habe ich das gemacht. Und also Ronald D. Moore redet auch über seine TV-Vergangenheit vor Battlestar Galactica und vor Outlander, also bevor er so zu so einem Mega-Producer wurde. Eigentlich auch nur so, als sei das so, seien das so Gigs gewesen, die er mal angenommen hätte. Ach, ich habe über da gearbeitet und da und dann brauchte mich gerade bei Roswell und dann rief HBO an und sagte, kannst du mal übernehmen hier für ein paar Folgen? Und ich sagte, ja. Und also der ist so ein richtiges ich glaube, Workhorse sagt man im Englischen, also richtiges einfach Arbeitstier.
Ja. Ich finde es auch lustig. Ich musste eben, als du das eben erzählt hast, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich bin ja ein großer Fan von The Pitt und ich erwähne es mal wieder, aber weil ich habe jetzt, es kamen jetzt News raus zu Staffel 2, das ist ein ganz kleiner Spoiler, aber kein richtiger, und zwar die Frau von Sean Hattersey und die Freundin von Patrick Ball, die beide eine wesentliche Rolle in der Serie spielen, sind beide in Staffel 2 jeweils für eine bzw. respektive 3 Folgen da. Ich warte jetzt eigentlich nur noch drauf, dass die Frau von Noah Wiley und die Frau von und der Mann von Catherine Lanasa auch noch auftauchen. Die sind nämlich auch Schauspieler. Also ich war so, okay, it's a family affair. Wir stellen einfach mal alles an, was hier so noch rumläuft an freien Schauspielern, die gerade einen Job brauchen, weißt du? Und so ähnlich habe ich das Gefühl, ist das auch mit so Serien. Aber auf der anderen Seite weiß man ja dann in der Regel auch, dass die gute Arbeit machen. Deswegen, man engagiert ja dann nicht ins Blaue und Ungewisse rein. Aber trotzdem, ich dachte so, okay, wow. Vitamin B-Matsch.
Ja, klar. Gibt es sich in The Pitt auch einige so Nepo-Babys? Also ich glaube, Tyler Dierden,
Tyler Dierden, aber auch Fiona Dourif.
Stimmt, und Fiona Dobrev.
Ja, Isa Briones auch. Ihr Vater ist auch sehr bekannt, vor allen Dingen auf der Bühne. Also du hast 3 der 4 wirklich Nepo-Babys, die da alle rumrennen. Und ich bin auch einfach dafür, dass alle Väter auftauchen mal sollten in irgendeiner Folge. Aber am liebsten zusammen in einer.
So. Fiona Dobrev gehört ich sehr vieles. Sie war gerade in den späteren Chucky-Filmen so eines der letzten.
Ja, die hat ja schon einiges gemacht. Also sie war ja jetzt kein Taylor Dierden zum Beispiel. Die hat zwar auch ein paar Sachen vorher gemacht, aber Fiona Dobrev, fand ich, ist schon sehr viel etablierter in ihrer Karriere als jetzt zum Beispiel in Taylor Dierden. Deswegen, man kann immer noch von Nepo-Baby sprechen, aber irgendwann musst du dir auch beweisen, dass du den Status dir verdienst, sozusagen. Also das macht ja am Anfang, glaube ich, schon Türen auf, aber damit deine Karriere dann erhalten bleibt, musst du halt einfach auch die Leistung bringen. Deswegen finde ich es gar nicht schlimm zu sagen, man ist ein Nepo-Baby. Es macht einen halt am Anfang ein bisschen Sachen leichter. Ja.
Geht auch Nepo-Baby andersrum? Also jemand wie Richard Hatch hier, der den Tom Zarek spielt in Episode 3?
Ich glaube, das geht auch.
Ja, der hat ja so den umgekehrten Weg genommen.
Genau, das gibt es auch. Und ich finde es auch immer total witzig, wenn dann sich so Rollen umdrehen, wenn dann eben das in, gerade mit Taylor Cranston und Taylor Dierden war es ja so, dass dann nachdem The Pit so erfolgreich war, es immer hieß, ja, das ist der Vater von und nicht die Tochter von. Das finde ich immer sehr lustig.
ich glaube, Bryan Cranston hat Popularität genug.
Ja, natürlich, da hat ja auch einen Emmy gewonnen. Aber das war jetzt ein kurzer Exkurs. Kommen wir zurück zu Battlestar Galactica. Also du siehst diese ganzen Geschichten mit, man kennt sich und man gibt sich gegenseitig Jobs, ist ein Phänomen, das gibt's schon immer.
Ja, man schustert sich hier gegenseitig viel zu, deswegen bin ich auch ganz happy darum, rückblickend natürlich so gut 20 Jahre after the fact, dass Ron Moore und David Icke da eine ziemlich klare Aufgabentrennung vollzogen haben. Also er ist für den ganzen kreativen Part, den dramaturgischen Part verantwortlich, er ist eben der Showrunner, er leitet den Writers Room und die entwickelt die Stories und die Skripts mit den anderen Autorinnen und Autoren, und David Icke und Company, also die produzierende Firma, die sind dafür zuständig, eben für das ganze Casting und so. Da hat sich zum Beispiel Ron Moore komplett rausgehalten. Deswegen bin ich auch ganz dankbar dafür, dass wir jetzt hier nicht nur so Star Trek-Alumni rumlaufen sehen und ach, das ist ja hier, der hat mal die Nebenrolle in der Folge und so. Und deswegen sind das hier auch alles schöne, frische Gesichter, und dafür bin ich auch rückblickend ganz dankbar, dass jetzt hier Ron Moore nicht gesagt hat, okay, da aktiviere ich alle mal meine alten Trek- und Roswell-Connections, um hier die Serie zu becasten. Aber da hat sich Ron Moore, wenn man diese Oral History, so say we all, glauben mag, komplett rausgehalten. Er hat gesagt, außer mit ein, zwei Hauptrollen, also was heißt ein, zwei Hauptrollen, den zwei Hauptrollen, Mary McDonnell und Eddie Olmos, hat er sich castingseitig um gar nichts gekümmert.
Ja, aber wie gesagt, also ich finde es gut, wenn das auch so gut klappt. Oft ist es ja dann doch so, dass sie sagen, sie machen das und am Ende hängt sich dann doch irgendwie jeder überall rein. Aber wenn das so funktioniert, super.
Du hattest noch was nachzureichen zu unserer vorvorletzten Folge, zur Musik von Bear McCreary.
Ja, ich bin immer namenlos und schmeiße alle meine Leute durcheinander. Das ist so ein Phänomen, ich weiß auch nicht. Und in dem Fall habe ich wirklich alles durcheinander geschmissen. Also, ich glaube, vor 2 Folgen muss das gewesen sein, hatte ich doch die Anekdote erzählt, dass die Intro-Musik von Star Wars, von einer Star Wars-Serie quasi genauso klingt wie die Intro-Musik von der Verfilmung von Ronja Räubertochter. Und das daran liegt, dass der Komponist Schwede ist. So. Erstens habe ich die falsche Serie gesagt. Es ist nicht Mandalorian gewesen, sondern es war das The Book of Boba Fett. Und dann habe ich noch den falschen, und dann habe ich auch noch den falschen Musiker genannt, weil ich hätte schwören können, es war Bear McCreary, aber es war Ludwig Göransson.
Ja.
Was natürlich auch namenstechnisch eher schwedisch klingt. Also damit sei das korrigiert. Also es war Ludwig Göransson für die Serie The Book of Boba Fett, aber das Intro und die Story stimmen immer noch. So, sehr, Punkt. Sehr
cool. Also das mit Ludwig Göransson ist unverzeihlich, dass du dich nicht an The Book of Boba Fett erinnerst, wie es wahrscheinlich 99% der Menschheit geht, ist komplett okay.
Ich fand, das hat mit einer der allerbesten Intros gehabt von allen. Aber ich bin ja auch ich bin ja auch quasi aus meiner Jugend geprägt von Astrid Lindgren-Verfilmungen, deswegen bin ich da subjektiv.
Ich wollte dich auch nur entschuldigen, weil das tatsächlich eine von den Star Wars-Serien, über die kein Mensch mehr spricht.
Ich weiß. Ach ja,
so.
Gut.
Das war's auch schon an Housekeeping. Ich glaube, ansonsten haben wir nichts nachzureichen. Diesmal keine Fehler gemacht. Falls wir doch welche gemacht haben, schreibt uns gerne an galacticapodcast@gmail.com. Findet ihr auch in den Shownotes, und wir freuen uns über euer Feedback. Ihr könnt auch lobhudeln, ihr könnt aber auch kritisch sein oder Fragen stellen oder ergänzende Korrekturen nachreichen. Also gerne an galacticapodcast@gmail.com. Wir sprechen über Fleisch und Blut, Flesh and Bone, und das Jahr ist 2004, aber auch nicht so richtig, denn wir befinden uns ja in der Battlestar Galactica-Zeitrichtung und wir haben wiederum die Handlung nach drei Fäden, Handlungssträngen aufgeschlüsselt und ich hoffe mal, das funktioniert einigermaßen gut. Aber ich glaube, Menschen sind uns jetzt auch mittlerweile so wohlgesonnen. Also wer uns jetzt so zuhört, der kennt mittlerweile dieses Format und wir hangeln uns da mal durch. Ja, wir fangen an, wie so häufig, auf dem von Cylonen besetzten Caprica. Und dort informiert Boomer 2 oder Sharon 2 oder Caprica Sharon, nennen man, wie sie will, wie auch immer.
Nennen wie sie, wie ihr wir möchtet, wollen. Genau.
Boomer 2 informiert 5, das ist Doral, und 6, dass sie mit Carl Agathon, das ist Rufname Hilo, Sex hatte. 5 und 6 sagen, sie hat in der Nähe einen Unterschlupf, also so eine Art Liebesnest. Ich weiß nicht, wie sie das beschreiben, sie finden dafür nette Worte, so von wegen, ein Ort, an dem ihr euch zurückziehen könnt und Zeit verbringen könnt. Ja, zwinker, zwonker. Vorbereitet, zu dem Caprica Boomer ihn bringen soll, also Hilo. Andererseits müsste Hilo sterben. Caprica Boomer kehrt zu ihm zurück und flüchtet. So. Oder hast du das anders gedeutet, dass sie am Ende da mit ihm wegrennt?
Ich war da irgendwie so ein bisschen verwirrt. Das war eine von den Verwirrstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war so, hä? Ja, nee, klar, ja, sie rennt schon weg, aber irgendwie der Schnitt zwischen dem Gespräch mit den anderen Zylonen und ihrem Wegrennen, der war so, Moment mal, rennt sie jetzt weg, weil sie sich gegen die Zylonen stellt? Oder rennt sie weg, weil sie so tun soll, als würde sie verfolgt werden, um ihn weiterhin reinzulegen?
Ja.
Hä?
Ja. Ich hab da Vorwissen, das schadet ein bisschen, aber ich glaube, okay, man kann das eher so deuten. Ich versuche mich davon frei zu machen komplett und deute das mal so, dass sie wegläuft. Also es klingt nicht wie so ein kontrollierter Akt, so im Sinne von, ich habe da hinten eine Hütte gesehen, da können wir doch rein und irgendwie weiter fummeln.
Also was man, glaube ich, aber durch dieses Weglaufen, egal wie man das jetzt interpretiert, doch, was man doch sehen kann, ist, also man weiß halt nicht, ob das jetzt dann echt ist oder nicht. Also wenn es kalkuliertes Plan ist, dann ist es natürlich nicht echt. Wenn es aber echt sein sollte, dann hat sie ja doch so eine Art Panik oder ist durcheinander eben aufgrund der Tatsache, dass diese Erinnerungen, die guten Erinnerungen, die sie erlebt hat mit ihm zusammen, dass die zurückkommen oder dass die so ihr Gehirn fluten.
Ja.
Und dass sie, und das soll uns ja nahelegen, dass sie jetzt vielleicht in Zweifel oder in Frage stellt oder zweifelt, ob denn die Art und Weise, wie sie die Pläne ihrer als Zylonin quasi für die Zylonen auch oder für sich selbst ausführt, ob die denn berechtigt sind, und damit wäre sie ja kompromittiert. Was ich nicht verstehe ist, es war ja doch offensichtlich, das haben wir doch in der vorletzten Folge, glaube ich, auch gehabt, es war doch offensichtlich auch geplant, dass sie ihn in sich verliebt machen soll.
Ja, ja.
Und jetzt hat aber sie sich selbst in ihn verliebt gemacht oder was? Ich bin verwirrt.
Ach, dazu sage ich gar nichts. Nein. Aber also ich meine, das ist so dieser feindselige Dialog, den sie mit den anderen humanoiden Zylonen-Modellen hat, der etabliert ja schon so, dass es da zu einem Konflikt kommen könnte. Sie sagen ja auch, wir müssen deine Erführung möglichst effektiv oder glaubwürdig gestalten oder verprügeln sie sich ja. Also es wird schon, glaube ich, die Serie etabliert schon ganz klar, dass da anscheinend ein Gewissenskonflikt oder Interessenkonflikt herrscht und dass sie im Grunde so eine von den softeren oder eine softere Humanoide Zylonin ist als die beiden anderen, die immer so total auf Effektivität gedrillt sind, so im Sinne von, liebt er dich bereits, habt ihr bereits miteinander geschlafen? Ja, ich glaube schon so, was du glaubst. Ja, also deswegen, ja, könnte sein,
also,
ne?
Ja, dass also scheinen ja wohl Gefühle irgendwie involviert zu sein. Zumindest sieht es so aus für uns. Und dass sie halt Dinge anfängt zu hinterfragen. Und das ist natürlich in dem Moment gefährlich, weil ein Spion kann nichts Schlimmeres machen, als sich und die Pläne zu hinterfragen, weil ja alleine diese Arbeit als Spion ja gerade diese Manipulation und Mehrbödigkeit erfordert. Und deswegen, ja, wir gucken mal.
Ich kann dazu so wenig sagen.
Ja, nein, wir lassen das jetzt mal so stehen, so Punkt. ich bin der Meinung, also ich hätte jetzt gedacht, sie manipuliert ihn, also dass das ein Plan ist. Und ich glaube aber trotzdem auch, dass sie sich selbst hinterfragt. Aber ich glaube nicht, dass sie sich so weit hinterfragt, dass sie die Pläne verrät. So, das wäre meine Interpretation der Szene.
Genau. Dann eilen wir mal zum zweiten Handlungsstrang, nämlich, ich habe das mal genannt, Sharons Identitätskrise. Und wir haben wiederum es mit einer Boomer zu tun, aber eben diesmal der Galactica-Boomer. Und Galactica-Boomer bietet sich Balter als Testobjekt für die Beta-Version seines Zylonendetektors an. Die Entwicklung ist offensichtlich mittlerweile so weit vorangeschritten, dass der schon einigermaßen funktioniert. Und der Zylon-Detektor zeigt eben an, dass Boomer eine humanoide Zylonin ist. Und besorgt um die Konsequenzen entscheidet Gaius Baltar, Sharon aka Boomer aka Galactica Boomer zu belügen und sie ihm glauben zu lassen, sie sei ein Mensch. Die Feinheiten dieses Handlungsschranks habe ich mal rausgelassen. Wir haben hier wieder so ganz sinnliche Szenen, in denen Boomer am Radar, am zylonischen Radar rumfummelt. und noch so einen kleinen Dialog auch. So einen kleinen Dialog mit dem Chief.
Ja.
Aber darüber können wir gleich noch sprechen. Ich finde das relativ cool. Also aber auch tatsächlich, weil ich Boomer mag und ich mag vor allem Baltar sehr gerne. Und immer wenn die beiden was zu tun kriegen, vor allem zusammen, dann bin ich schon einigermaßen happy. Und wenn hier James Callis die Möglichkeit hat, seine Figur immer noch lächerlicher darzustellen, als sie sowieso schon geschrieben ist. Und er ist ja das komplette Nervenwrack, Nervenbündel hier wiederum.
Ich hatte Fragen, also du hast ja gesagt, es gibt ja diese Szene am Anfang, wo sie ja da an dem zylonischen Gleiter irgendwie rumstreichelt. Aber was mich da eher interessiert hat, war die Melodie, die sie gesummt hat, als sie das so streichelte. Und hier soll aber eher, also das ist ja keine sexuelle Komponente, die hier dargestellt wird, sondern eher die des Haustieres. Also wie so, wie man einen Hund streichelt oder eine Katze oder so, weißt du, so den Kopf so tätschelt. Und ich glaube, so sollte das eben auch uns diese Assoziation geben. Und dann hat sie eben dieses Lied gesummt. Und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, als sie dieses Lied gesummt hat, weil es ja doch eben so ein abwesendes vor sich hin summen ist, wie man das manchmal macht, wenn man aufräumt oder was weiß ich, dann summt man was vor sich hin. Und das ist ja offensichtlich was in ihr irgendwie drin liegt und integriert ist. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht ein zylonisches Wiegenlied oder sowas ist. Also irgend sowas oder ein zylonisches Lied in irgendeiner Form, das am Ende vielleicht verrät, dass sie Zylonin ist, weil sie das kann. Also das war so mein erster Gedanke. So, habe ich diese Musik nicht schon mal irgendwo gehört? Oder vielleicht, dass sie auch dadurch sich selbst beweist, dass sie zylonisch ist, weil dieses Lied oder diese Melodie in irgendeiner Form bei den Zylonen auftaucht und sie dann plötzlich so einen Aha-Moment hat, so nach dem Motto, Moment, das kenne ich doch, das habe ich doch selber auch gesummt. Das war mein Gedanke.
Ist ein relativ denkwürdiger Moment und ich möchte es auch nicht ausschließen, dass diese Melodie nochmal auftaucht. Ich weiß, dass sie so nicht im Skript stand. Also wie nennt man das irgendwie, nicht Retrofitting, wenn man Sachen adaptiert für einen eigenen, sagen wir mal, dramaturgischen Effekt, was eigentlich aus einem ganz anderen Ort kommt. Warte mal, wie nennt man das dann? Retconning?
Retconning ist doch, wenn du eine Spur legst, aber es ist eine falsche quasi, also von vornherein eine falsche, die ins Nichts führt. Nee, ich glaube, Retrofitting ist schon richtig. Also rückwärtsgewandt, sich passend machen sozusagen.
Sehr schön. Ah, das ist so wunderbar ausgedrückt, ja. Ich weiß, dass die Melodie von Grace Park selber stammt. Also Grace Park ist ja in L.A. geboren, aber in Kanada aufgewachsen, aber eben das Kind koreanischer Eltern. Und das hat sie tatsächlich auch improvisiert für die Szene. Weil ich glaube, die Regieanweisung nur war, zoom doch mal irgendwie sowas Sinnliches, Vertrautes. Und das ist eben tatsächlich ein koreanisches Wiegenlied. Passt eben gut hier rein und wie gesagt, ich möchte auch nicht ausschließen, dass das doch mal aufschlägt, diese Melodie. Aber was Zylonisches, ja, auch dazu kann ich nicht viel sagen.
Ja, aber zumindest, ich glaube, was hier einfach gezeigt werden sollte, war diese intuitive Zuwendung hin zu zylonischer Technologie, / zylonischem Haustier, so nach dem Motto. Also, dass da einfach eine Anziehung da ist, die sie sich nicht erklären kann. Aufgrund der Tatsache, was wir ja dann wissen als Zuschauer, dass sie auch Zylonin ist, so.
Ja.
Und auch hier interessant natürlich, dass sie ja ursprünglich dem Chief, der ja da am Rumschrauben ist, einen Tipp gegeben hatte und sich herausstellte am Ende, dass das der richtige Tipp war. Also dass es dann zu einem Durchbruch auch geführt hat. Und auch da natürlich wieder die Frage, woher weiß sie das eigentlich und so weiter. Und ja, auch hier, wir wissen natürlich mehr, sie weiß es, weil. Aber sie selber fängt dann jetzt auch an zu ahnen, dass da wohl mehr dahinter steckt. Und sie hat ja diesen Schriftzug auf dem Spiegel gehabt, dass sie Zylonin ist und hat den ja ganz entsetzt weggewischt. Aber offensichtlich, ich weiß nicht, ob sie jetzt innerlich schon so weit ist, sich einzugestehen, dass sie mittlerweile fest glaubt, sie ist Zylonin, weil sie sich offensichtlich an mehr erinnert als zu Anfang. Also zu Anfang war das ja noch so ein ganz entsetztes Verdrängen und mittlerweile ist sie auf einem Level angekommen, wo ich das Gefühl habe, sie verdrängt nicht mehr, sondern sie akzeptiert.
Ich glaube, das können wir ja voraussetzen zu diesem Zeitpunkt. Du hast ja bereits die naheliegenden Gründe dafür, warum sie zu diesem Schluss kommt, schon alle genannt. Und sie offenbart sich ja dann auch gegenüber dem Chief, ihrem ehemaligen Liebhaber.
Ja, aber diese Szene fand ich ganz schwierig. Ist das wirklich eine Offenbarung? Weil du kannst es ja genauso auch lesen, wie der Chief es gelesen hat, nämlich als Provozierung. Also Provokation. Deutsch ist auch schwer heute. Als Provokation, weil das ist ja so, wie er das interpretiert. So nach dem Motto, also sie sagt, dass Worst-Case-Szenario, um ihn aus der Reserve zu locken. Und dann ja auch die Frage, wenn ich jetzt wirklich eine Zylonin wäre, würde das denn was zwischen uns ändern? Was übrigens die dümmste Frage der Welt ist, weil erstens ja und zweitens nichts Positives. Weil das führt bestimmt nicht dazu, dass ihr wieder ein Paar werdet. Im Gegenteil.
Das war Hast du das tatsächlich als Provokation oder als, sage ich
Nein,
mal,
Nein, ich glaube, das ist das, was er interpretiert. Okay. Aber das Problem ist, ich frage mich halt auch, ich glaube nicht, dass sie so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so unvorsichtig ist und einfach mal einen Raum schmeißt, ach, dann bin ich halt Zylonin. Sondern sie macht das ja, weil sie davon ausgeht, dass er ihr nicht glaubt.
Okay, interessant. Ich habe schon daraus gelesen aus der Szene und dem, was wir da zuvor sehen, ihre Verzweiflung, dass sie das ernst meint, dass es auch eine Art Hilfeschrei ist, dass sie sich erhofft, dass er sagt, ja du, das kann schon gut sein, dass du eine Zylonin bist und lass uns mal drüber reden. Ich glaube schon, dass sie sich Hoffnung macht, dass der Chief anders darauf reagiert, als er es dann eben tut. Also ich glaube nicht, dass es einfach so ein sarkastischer Kommentar ist von wegen so, na was glaubst du denn, warum ich das mache? Ich bin natürlich eine Zylonin, haha, Zwinkerzwonka. Also das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich denke schon,
aber
sie ist wirklich, wirklich
verzweifelt.
Dann verstehe ich
nicht, aber warum sagt sie das dann? Glaubst du, weil sie sich eine Erleichterung davon erhofft, dass am Ende dann alle es wissen? Weil ich glaube nicht, dass sie über die Konsequenz nachgedacht hat, wenn jetzt rauskäme, sie sei zu lohnen.
Ja, ich weiß nicht, ob sie es weiß oder wirklich glaubt, aber es kann natürlich auch in dem Moment sein, weil die alle um sie rum sie eben, wie nennt man das, Schäden? Also wenn die, sie, auf sie, mit ihr wird ja umgegangen, ja,
also negativ,
sie ist unter Verdacht.
Negativ auf sie einwirken, genau.
Genau,
ja,
hast du den Schacht geöffnet?
Ausstoßen, genau.
Genau, jemand hat auf ihren Spiegel Zylone geschrieben. Also
wobei,
das ist schon,
wie gesagt, meine Theorie immer noch sie selbst, aber okay.
Nee, ja, genau. Also sie wird angefeindet, das sehen wir ja, genau. Selbst unabhängig davon, ob sie jetzt selber auf ihren Spiegel das geschrieben hat oder nicht, sehen wir eben auch in diversen Szenen, dass sie unter Verdacht steht. Es gibt ja auch diese Verhörszenen in dieser Folge, das Tribunal. Und kann natürlich einfach auch so ein Gaslighting-Effekt sein, dass sie in dem Moment sagt, eigentlich, ich glaube gar nicht, aber wenn ihr alle sagt, dass ich Zylone bin, bin ich vielleicht Zylone?
Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass sie irgendwie selber, also sie ist nicht in sich gefestigt. Also mental ist sie da echt auf einem schlechten Weg aktuell. Deswegen,
Also diese Blackouts sind schon problematisch, denke ich schon, dass sie damit schlecht umgehen kann. Und wenn dann noch alle Menschen, also wenn sie diese Blackouts hat und einfach merkt, mir fehlen Minuten oder manchmal Stunden und Wissen, ich habe Wissenslücken einfach und dann sagen die diverse Leute so, ja, du bist dann Zylone.
Ja, genau. Ja, naja, gut, okay. Aber das war wirklich überraschend. Ich so, what? Hat sie eben gerade gesagt, sie ist Zylonin, was?
Ja, und da macht sie ja den Test. Also sie will offenbar wissen, ob sie denn Zylone ist. Und der Test ist positiv.
Also, dieses Positivergebnis. Noch deutlicher hätte man es nicht machen können. Der halbe Bildschirm war voll von kleinen Vierecken, die alle rot aufleuchteten und machten rot, Zylone. Und ich dachte so, geil, noch deutlicher hätte man es nicht machen können. Vor allen Dingen, als er ja dann da irgendwie so noch das geändert hat und ich dachte, okay, das war so viel Rot auf diesem Bildschirm. Mhm. Ein Wunder, dass sie es nicht gesehen hat. Interessanterweise wissen wir jetzt, dass der Scanner, den er da am Bauen ist, funktioniert.
Ja.
Also das ist ja schon mal gut, er hat quasi das erreicht, was er erreichen soll, nur weiß es halt keiner außer ihm.
Ja, ich finde auch gut, so rückblickend bin ich ganz dankbar dafür, dass in der letzten Folge nochmal kurz gedroppt wurde, dass eben Zylonen komplett, also die humanoiden Zylonen komplett organisch sind, weil wir uns ja auch einige Folgen lang gefragt haben, da haben die nicht nur irgendwo Metallteile in sich, die muss man doch irgendwie leichter scannen können. Also will also einfach durch ein Röntgengerät schicken und dann passt das schon. Aber nee, offenbar nicht komplett organisch und nicht von Menschen zu unterscheiden.
Haben die schon noch mehr in sich, weil die leuchten, wie gesagt, ja beim Sex.
Stimmt, ja. Vielleicht ist es doch einfach ein Plothole.
Ich denke mal. Ja, also das ist okay. Aber das war mir tatsächlich auch nicht klar, also dass sie komplett organisch sind. Das fand ich jetzt schon nochmal einen interessanten Fakt. Mhm. Und dann natürlich dieses ganze seltsame manipulative Head-Spielchen von Head Six, wo wir nicht wissen, also wo wir uns ja immer noch fragen, ist sie nur eine Einbildung oder ist sie tatsächlich keine Einbildung? Es sprach jetzt ganz viel dafür, dass sie keine Einbildung ist. Aber wenn sie jetzt doch, wenn sie keine Einbildung ist, dann spielt sie hier das absolut beste manipulative Spiel ever, weil sie sich ja so dahinstellt, als wüsste sie gar nicht, dass Boomer eine Zylonin ist und dann am Ende aber dann sagt, es war eine Lüge. Also so nach dem Motto, sie weiß es doch. Und dann aber auch natürlich, das war so ein bisschen so, also sie hatte offensichtlich auch kein richtiges Ziel, weil erst will sie Boomer so hinstellen, als würde die bewusst lügen. Und dann stellt sie sich am Ende aber so hin, als wüsste Boomer das nicht und wäre quasi nur das arme Opfer. Und da, irgendwie, also es war irgendwie alles nicht so richtig. Es war, glaube ich, echt nur da, um mit dem Kopf von Bolter, irgendwie, also um den durcheinander zu bringen, um mit dem zu spielen. So ein bisschen so wie die Katze, die mit der Maus spielt. Sie ist immer die ganze Zeit in Kontrolle. Sie hat immer die absolute Macht in dieser Situation.
Ja. Wir hatten ja schon davon gesprochen, dass Ron Moore eben es wichtig war, alle Szenen mit Hatzig so zu schreiben, dass sie eben tatsächlich einfach eine Psychose sein könnte oder eben einfach ein Kopfzylone, der in Bolter eingepflanzt ist oder sonst wie eingebaut wurde. Also deswegen auch hier, das funktioniert auf beiden Ebenen tatsächlich. Man kann das so oder so deuten. Sie offenbart vorab nichts, was er wirklich nicht auch wissen kann. Also sie sagt ja nicht schon.
In der letzten Folge hatten wir eine Situation, wo sie ja Dinge wusste, die man eben nicht wissen konnte, wo wir eigentlich gesagt hatten, eigentlich, wenn wir danach gehen, nach der Logik, muss sie unabhängig sein.
Ja. Und auch das hier kann man ja eben auch so oder so sehen. Entweder als sie ist ja wirklich nur eine reine Einbildung, ein Artefakt der Vorstellungskraft von Bolter und deswegen weiß sie eben auch nichts. Oder eben, wie du schon sagst, sie spielt eben ein wirklich sehr perfides Spiel und entscheidet in dem Moment, in dem eben Bolter herausfindet, dass sie, dass Boomer ein Zylone ist, macht sie das taktisch kluge, indem sie eben sagt, okay, die Zylonen schwächen unsere Position, wenn jetzt bekannt würde, dass Boomer eine Zylonin ist, weil so haben wir eben einen Sleeper-Agent hier an Bord und anderweitig, wenn mir eben Bolter sagt, hier, Dama, Roslyn, hört mal her, was ich rausgefunden habe, haben wir ein echtes Problem, macht sie dann eben auch das Richtige. Also das ist in alle Richtungen offen für Deutungsmöglichkeiten, diese Situation, ja. Ich mag das Ganze. Ich habe mich tatsächlich jetzt so beim etwas kritischeren Draufblicken gefragt, ob diese sehr komödiantische Darbietung, die hier James Callis gibt, der wirklich wiederum hier Bolter als komplettes Nervenbündel spielt, so passend ist, weil du ja vollkommen zu Recht sagst, steht Boomer vielleicht nicht auch einfach, die hätte auch einfach selber auf dem Bildschirm gucken können oder mal fragen können, was machen sie da eigentlich? Weil er sitzt da wirklich an dieser PC-Tastatur, drückt irgendwelche Tasten nervös mit Schweiß auf der Stirn und nee, ist alles in Ordnung, ist das alles
hast gar nichts. Hast du das als Comic-Relief-Part hier empfunden? Weil ich habe das eher so interpretiert als jemand, der in Panik verfällt und es nicht zeigen möchte und deshalb sich in Humor flüchtet.
Ja, ich glaube auch, ich denke auch. Aber ich denke auch so naheliegend. Aber eben, Puma ist eben auch kein Mensch, sondern eben auch, ne, ist ein Zylone. Deswegen gedacht, menschlich wäre es eigentlich jetzt aufzustehen und zu sagen, vielleicht auch mal den Arm um die Schulter zu legen von Bolter oder irgendwie ihn vielleicht auch einfach nur wach zu rütteln und zu sagen, was machen Sie da eigentlich? Lassen Sie mich selber mal gucken. Stattdessen sitzt sie da wie festgenagelt an diesem Sitz und sagt, ist alles in Ordnung? Warum gucken Sie so merkwürdig? Aber also ich habe wirklich Spaß daran. Es fällt auch auf, dass, glaube ich, nicht alle Frauen, aber zumindest Grace Park und hier Trisha Helfer, die Six spielt, das sind alles relativ große Frauen, dass sie alle einen halben Kopf größer sind als Gaius Bolter, der immer so ein bisschen hemdsärmelig und verloren wirkt neben diesen Frauen.
Ja. Ja, aber wie gesagt, das Wichtigste für mich eigentlich in dieser Situation war, dass wir eine Bestätigung bekommen haben, dass dieser Scanner funktioniert. Und also da denke ich, wird auch bestimmt noch ein bisschen was an Story auf uns zukommen.
Und dann ist auch Schluss. Ich glaube dann, das ist so zur Halbzeit ungefähr der Folge und darauf wird dann auch gar nicht mehr weiter rekurriert.
Nee, das war's. Also das war die Storyline, genau.
Wir werden sehen, was da noch kommt. Ja, überhaupt hier ich möchte mal sagen, Nebenhandlungsstränge werden hier relativ pragmatisch abgefrühstückt diesmal. Ich glaube, wir haben auch nur wiederum eine Szene auf Caprica, wohingegen wir ja in den letzten Folgen öfter mal mehrere Szenen hatten und auch dieser hier Moment mit Sharon, ich glaube, die kriegt zwei Szenen, nämlich einmal genau mit Chief Tyrell und dann wiederum mit Gaius Bolter und das war's dann auch wieder. Also, weil es geht ja eigentlich im Kern um was ganz anderes, nämlich um Starbuck.
Ja.
Und ihre Verhörmethoden. Und ist auch der saftigste Handlungsstrang. Ja,
und in diesem Handlungsstrang liegt ja eine ganze Menge drin. Wir haben die eigentliche Handlung, wir haben einen näheren Blick auf Starbuck als Charakter, wir haben einen näheren Blick auf Sharon als Charakter und wir haben den ganzen Überbau von Philosophie, Gott, Götter, Wiedergeburt, Propheten und alles, was da drin steckt. So, viel Spaß.
Das ist eine ganze Menge drin. Und zwar habe ich es mal folgendermaßen zusammengefasst. Ein zylonischer Agent in der Gestalt von Lioben Conoy. Also das sind doch alles so Doral Lioben. Leider Wörter, über die ich gerne stolpere. Also Nummer 2 oder Number 2. Wird in der Flotte gefangen genommen. Commander Dama beauftragt Kara Thrace mit der Vernehmung, also Starbuck, nachdem Lioben behauptet, eine Atombombe in der Flotte versteckt zu haben. Das Verhör von Conoy durch Starbuck ist von Foltermethoden und dem psychologischen Kräftemessen der beiden geprägt. Es geht wiederum um Glaubensfragen, um die ja, sogenannte Menschlichkeit der Zylonen, zumindest bezeichnet die Zylonen sich ja selber gerne als menschlich, und Karas Rolle beim Finden der Erde. Präsident Roslin, geplagt von albtraumhaften Visionen, in denen eben auch Lioben eine tragende Rolle spielt, unterbricht das Verhör und erfährt von Lioben Conoy, dass es keine Bombe an Bord der Flottenschiffe gebe, und flüsterte er zu, dass Adama ein Zylone sei. Er sagt nicht, ob es Commander oder Captain Adama ist. Adama ist es Silence.
Aber ich denke, wenn man von nur Adama spricht, wenn Adama ist, das kann nur der Commander sein.
Ja, sagst du jetzt.
Okay.
Sie lässt ihn ins All werfen. Ich weiß nicht, wieso. Sie steckt ihn in die Luftschleuse und öffnet diese und zerstört damit seinen Körper.
Aber
also diesen
wirklich,
einen Körper.
Weil das ist nämlich, das hab ich, das weiß ich auch nicht, ob der dann wirklich tot ist.
Ja.
Aber.
Ja. Also ich glaube, das darf ich.
Aber der kann ja nicht atmen, also beziehungsweise der kann, also andersrum, der braucht ja nicht atmen. Das haben wir ja gesehen bei der Wasserfolter. Deswegen, wenn er dann ja in Weltraum rausgeschmissen wird, also Sauerstoff ist kein Problem. Und was soll denn dann noch ein Problem sein? Höchstens vielleicht noch die Kälte, aber das
die Weite
also, weißt
des
du?
Alls und dass sie dort niemand mehr findet, glaube ich.
Ja, eben alles kann er rein.
Genau, da ist ja niemand, der ihn einsammelt. Das ist, glaube ich, so eher das Problem. Aber du hast ja vollkommen recht, klar. Also überhaupt die Körperlichkeit der humanoiden Zylonen, bevor du solche Fragen stellst, muss ich gleich sagen, die wirft für mich auch noch einige Fragen auf.
Ja,
weil,
ich habe ganz viele Fragen, was diese diesen Handlungsstrang angeht.
Genau, weil atmen musst du offensichtlich nicht oder zumindest nicht in dem Maße, wie wir Menschen es tun. Dann wiederum an irgendeiner Stelle sagt er zu Starbuck, ich könnte dich hier platt machen innerhalb von Sekunden und bevor dir jemand zur Rettung eilen könnte, wärst du schon längst tot und überwältigt sie dann spielleicht und wirft den Tisch aus dem Weg und dann aber kommen zwei Soldaten an und nehmen ihn fest und dann scheitert er dann doch nicht wieder genug Kräfte zu haben.
Ja, und dann haben sie auch die Diskussion, könnte er seine Gefühle und auch das Schmerzempfinden einfach abschalten und dann impliziert er ja, dass er das kann und kann er das wirklich oder lügt er in dem Moment, aber wenn er das kann, dann also alles so Dinge so, hä? Ja.
Womit fangen wir denn an? Ich weiß nicht, mit Roslin und dass sie, ich weiß nicht, vielleicht kommen ihre Vision von diesem Kraut, was sie da jetzt frisst, Kamala?
Das ist die Frage, weil also es fängt ja tatsächlich, fing diese Folge ja mit Roslin an und sie hatte diesen, also es wird uns ja als Traum dargestellt. Hm. Ich persönlich hatte sofort Vision eigentlich im Kopf, so wie das Ganze aufgebaut war. Und zum einen haben wir hier natürlich Farbsymbolik. Sie lief halt mit diesem strahlend weißen Kleid, wie auch immer, durch den Wald und das hatte schon sehr starke Engel-Assoziation für mich durch dieses strahlende Weiße. Und dann winkte ihr ja dann wurde sie ja von Soldaten verfolgt. Ich dachte erst, sie wurde von Zylonen verfolgt, aber stellte sich raus, später sind Soldaten gewesen, also Menschen eigentlich, also ihre eigene Seite. Ja, interessant. Mhm. Und dann winkte ihr ja von Weitem ein Typ zu, der ihr was zurief, was ich nicht richtig verstanden habe, was er ihr zugerufen hat. Hast du es verstanden?
Nein.
Okay, also aber wir haben vermutet, dass er ihr helfen will und dann rennt sie ja quasi zu ihm und später stellt sich heraus, dass das der, dass das Nummer 2 war, also oder ein Nummer 2, den wir da sehen.
Ja, ja.
Dann habe ich mir auch, und dann wacht sie ja auf so. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wenn wir uns das jetzt mal betrachten, also gut, wenn es ein Albtraum ist, das wird uns ja dann sozusagen nahegelegt, dass es ein Albtraum ist als Folge der Medikation, die sie immer noch nimmt. Und das gibt es ja oft bei so Medikationen, bei so starken, dass eine Nebenwirkung ja vermehrte Träume sind oder solche Dinge. Das gibt's ja. Aber der war viel zu spezifisch, als dass es nur ein random Traum sein kann. Ja. Vor allen Dingen, weil ja Nummer 2 da drin auftaucht, aber auch eben diese ganze Symbolik von wegen sie engelsgleich in diesem strahlenden Weiß, die sie durch den Wald läuft. Tatsächlich sah der Wald für mich auch sehr nach Caprica aus. Wo ich erst dachte, ist sie vielleicht auf Caprica irgendwo? Ich meine, gut, ein Wald ist ein Wald, aber okay. Und aber dass sie dann auch verfolgt wurde von ihren eigenen Soldaten, also von menschlichen Soldaten und nicht von Zylonen. Das war alles, das war sehr spannend alles. Also ja, so.
Ich kann dazu gar nicht so viel sagen.
Nein, aber das ist das,
Gefahr,
was mir halt aufgefallen ist. Einfach mal jetzt so als randomly mal hier so aufs Tapet gebracht. So,
nee,
Punkt.
Das ist alles richtig beschrieben und so erfasst, wie es dann eben hier auch gezeigt wird. Ich kann, wo sich das Ganze entwickelt, dazu kann ich nicht viel sagen, einfach weil ich da relativ schnell so wieder im Spoiler-Territorium wäre. Aber ja,
ich wundere mich sehr, dass Sharon hinterher nicht überrascht darüber war, dass der Typ, den sie in ihrem Traum gesehen hat,
die heißt nicht Sharon,
also
die. Ich war verwundert.
Ich verwechsel immer Roslin und ich denke mal, Roslin heißt Sharon. Die heißt nicht Sharon, wie heißt sie denn? Laura.
Ja. Du kannst ja aber auch einfach Frau Miss President, Mrs. President,
also Rosalind,
Miss President.
Ich meine Rosalind, wenn ich schon sage. Oh, super. nee, ich wundere mich, dass Rosalind sich nicht mehr gewundert hat darüber, als sie das Bild von Number Two gesehen hat,
ja,
dass das der Typ aus dem Traum war. Und ja, die Frage steht ja auch immer noch offen, wie viel, ich weiß nicht, ob man davon telepathischen Fähigkeiten sprechen kann oder so, aber in irgendeiner Form muss es ja die Möglichkeit geben, offensichtlich für die Zylonen, sich da in ein Unterbewusstsein oder wie auch immer reinzumogeln. Und, ja, und wir sehen das bei Balter und wir sehen es jetzt hier bei Rosalind. Also das kommt ja nicht von ungefähr. Also irgendwie müssen die das ja in ihr plantiert haben, damit das da jetzt als Traum rauskommt.
Das kann aber auch nur ein Heilkraut oder drogeninduzierter.
Ja, aber dann wäre es nicht so spezifisch. Dann hätte sie da nicht den Number Two in ihrem Traum. Vor allen, ja, Dingen auch gut, nicht kurz nachdem er dann, kurz bevor er dann da auch wirklich auftaucht. Also das ist definitiv kein Zufall.
Du hast recht, vor allem ist ja auch Zufall als jetzt Story-Elementen immer ziemlich unbefriedigend. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht sagen, das ist aber einfach so ein blöder Zufall. Dennoch kann es natürlich sein, dass er auf komplett organischem oder natürlichem Wege oder sagen wir mal einfach so als Kopfgeburt in Rosalinds Oberstübchen gelandet, ja, ist, weil sie weiß ja, wie er aussieht. Also den Leichnam von der Nummer 2-Variante, die hier damals zu Brei geschlagen hat, auf dieser Ragnar Station zu Beginn, die haben sie auch an Bord geschafft und Fotos davon von ihm gemacht, die haben sie auch veröffentlicht. Also sie weiß ja, wie er aussieht. Von daher ist es jetzt irgendwie nicht komplett neu. Also sie weiß schon um seine Identität. Von daher, ja, kann es ja auch einfach sein, dass es von der Erinnerung ist, die dann nochmal zurückkommt in sehr viel dramatischerer Form.
Wie heißt es? Einmal ist ein Unfall, zweimal ist ein Zufall, dreimal ist ein Muster. Ja. Und wir sind jetzt schon bei zweimal. Ja. Also der Traum und dann anschließend gleich Number Two, der dann da auftaucht.
Das stimmt schon. Ne? Und Billy weckt sie auf und sagt, hier übrigens, guck mal, sie werden nicht drauf kommen, was gerade passiert ist.
Ich meine, das Einfachste, also wenn wir nach Sherlock Holmes gehen, nach dem Motto, wenn wir alles ausgeschlossen haben, was in Frage kommt als Erklärung, dann ist vielleicht auch das, was am absurdesten klingt, das, was die logische Erklärung ist. Und ja, ich meine, wenn wir danach gehen, dann müsste Rosalind eine Zylonin sein.
Oh, wow.
Ja, oder? Also so ein bisschen das gleiche Phänomen wie mit Boomer.
Ja, ja. Warum nicht? Ich meine, ich möchte hier gar nichts ausschließen an der Stelle.
Ja.
Aber spannend, das ist darüber
spannend. Also irgendwoher kommt's so.
Auf jeden Fall schickt sie, die Starbuck rüberschickt, um Liam Conroy zu verhören, oder ist es Adama?
Es ist Adama und ich frage mich auch, warum er Starbuck wählt. Also offensichtlich wird uns ja dadurch auch nochmal nahegelegt, Adama und sie, Starbuck, sind offensichtlich wieder, also verstehen sich wieder gut und offensichtlich vertraut er ihr ja auch und vertraut ihr auch so weit, dass er ihr zutraut, das handeln zu können. Und er möchte an der Position jemanden haben, dem er absolut vertrauen kann. Deswegen schickt er sie. Aber ich frage mich trotzdem, warum er sie schickt. Also da wären doch, gibt's nicht andere Leute, die besser qualifiziert wären?
Wer, ganz ehrlich? Lee? Also er selber möchte sich mal, ach so, das meinst du.
Vielleicht oder,
ist Lee strategisch
oder,
zu
oder,
wichtig.
Oder selbst, oder hier, der erste Offizier.
Ach so, Colonel Tai.
Tai, genau. Hm. Ja, oder Tai zum Beispiel, der hat doch bestimmt in seinem Leben schon viele Leute gefoltert. Das ist, also es gäbe für mich da andere Leute, denen ich eher sowas zutraue als Starbuck.
Nee, du hast komplett recht. Ich habe da leider eine Überlegung, leider muss ich sagen, weil das auf so einer Metaebene jetzt sich irgendwie einfach nur durch die Dramaturgie, durch die Story gegeben, aber ich dachte, naja, vielleicht weil Tai, also der Schauspieler, nicht zum Maincast gehört.
Ja, vielleicht, also dass der einfach nicht Stunden hatte, ja. Aber also,
und sie offenbar nicht für diese Folge gebucht haben, weil ich glaube, er taucht auch gar nicht auf.
Ja. Also Starbuck war für mich ein bisschen eine überraschende Wahl, wobei ich mir das halt dann so erklärt habe, dass sie wohl offensichtlich diejenige ist von allen Angestellten, denen Adama am meisten vertraut und die man dann aber auch für die Außenwelt am offensichtlichsten an diese Position setzen kann. Also wenn er dann irgendwen anderen nimmt, den er vertraut, wie Lee zum Beispiel, der ja zwar auch eine Möglichkeit wäre, der aber für die Öffentlichkeit auf der anderen Seite arbeitet, würde das irgendwie keinen Sinn ergeben. Also gut, dann hat er sich für sie entschieden. Ich frage mich nach dem ganzen philosophischen Diskussionen, die dann Starbuck mit Leobin führt. Ich muss meine Gedanken mal ordnen. Ich finde das wirklich schwierig. Also ich frage mich, ob es Absicht ist, dass Starbuck in diese Situation geraten ist, weil, ob das in irgendeiner Form orchestriert wurde, weil er ja sehr, also als er erfährt, dass sie Starbuck ist, freut er sich ja total, weil es offensichtlich sie war, mit der er ursprünglich auch reden wollte. Und er scheint mehr über sie zu wissen und auch über ihr Schicksal. Und wir wissen nicht, ob das alles vielleicht manipuliert ist, und um sie da irgendwie in bestimmte Situationen reinzubringen, das ist alles ein großes Fragezeichen. Mhm. Aber dann wäre die Frage, wenn das also so orchestriert wurde, von welcher Seite auch immer, dass sie am Ende in diesem Verhör sitzt, dann frage ich mich, wie? Weil Number Two kann das von seiner Seite, glaube ich, nicht orchestriert haben. Und Adama ist derjenige, der offensichtlich für uns sichtbar entscheidet.
Er kann
seine
Gefangenen.
Und dann haben wir noch die Zweifel, ob Adama, also dann werden am Ende noch die Zweifel gesät, Adama ist ein Zylone. Also ich meine, das würde ja zusammenpassen. Also wenn die Zylonen Starbuck haben möchten in der Situation mit Number Two, dann wäre es ja gut, wenn Adama derjenige ist, der die Situation so orchestriert, dass sie dann da sitzt. Und dann würde man sagen, okay, dann ist er halt Zylone, das wird ja passen.
Einige Sachen sind für mich eindeutig orchestriert, also basiert auf dem, was wir hier sehen, noch nicht irgendwie meinerseits irgendwie in die Zukunft blicken, auf zukünftige Folgen, und andere Sachen wirken so ein bisschen random oder auch für mich undurchschaubar, weil manchmal ist eben ganz klar, dass er lügt offensichtlich, wenn er zu Starbuck zu Beginn sagt, ach, Sie sind also hier die berühmte Starbuck, endlich lernen wir uns mal kennen, aber dann am Ende eben ihr sehr, sehr spezifische Sachen, die mit ihrer Person zu tun haben, sagt, zum Beispiel, na, du wirst Kobold finden und das wird dir bei der Entdeckung der Erde helfen und so, du bist die Auserwählte, also so sagt das nicht, aber ich paraphrasiere jetzt sehr vage.
Also, dein Schicksal wird sein, Kobold zu finden und dann dadurch die Erde, genau.
Du wirst doch eine große Rolle spielen und das wirkt ja schon einfach gelogen offensichtlich, also
aber bist du dir sicher, weil hier haben wir wieder diesen, also das ist auch sowas, also da müssen wir gleich nochmal drüber reden, aber ich sehe da auch sehr viel religiösen Überbau und Prophetenrollen, die da vergeben werden.
Ich würde sagen, es ist kalkuliert gelogen, also mit die verfolgen Plan, weil es sehr, sehr spezifisch ist. Okay. Bei dieser Sache mit hier, Adama is a silent, was er Rosalind am Ende ins Ohr flüstert, das wirkt eher so wie so ein Akt der Verzweiflung im Sinne so, oh, jetzt muss ich irgendwie noch irgendwie ein Steinchen ins Getriebe schmeißen, um mir noch was kaputt zu machen.
Genau, und auch ein sehr vorhersehbarer Weg, eben Zwietracht zu sehen, genau.
Ja, und Rosalind reagiert ja selber darauf mit, ach, was so, ey, du.
Ja, also ich persönlich glaube, also an der Stelle, an der wir jetzt sind, glaube ich nicht, dass irgendeiner Dama ein Zylone ist, aber ja.
Ja, einige Sachen, wie gesagt, wirken unglaublich spezifisch kalkuliert, andere Sachen wie, ach, ich habe da mal einen spontanen Einfall, wie wir die Sache noch komplizierter machen können, dass er sich gefangen nehmen lässt, also quasi erwischen lässt bei seiner Bombenlegung, die ja am Ende gar keine ist, das ist auf jeden Fall orchestriert. Also
ja, aber glaubst du denn tatsächlich, dass er sich gefangen nehmen lässt? Also da glaubst du, das ist vor, okay.
Ja, weil natürlich, er hat ein verbranntes Gesicht, man kennt ihn ja. Er ist einer von zwei Zylonen, deren Identitäten bekannt sind und die auch, nach denen quasi flottenweit dann auch gefahndet wird. Also sobald er irgendwo als blinder Passagier auf einem Raumschiff in der Flotte aufschlägt, muss er doch davon ausgehen, dass er sofort festgenommen
Übrigens
wird.
Übrigens hat er auch ziemlich lange da überlebt als blinder Passagier, dafür, dass alle sein Gesicht kennen. Also ist auch so, what?
Ja, aber klar, in dem Moment, das, was du sagst, ist ja auch richtig, dass am Ende dann ihm Starbuck zugewiesen wird als Folterknecht, möchte ich jetzt mal sagen. Das kann er ja natürlich nicht wissen, bestenfalls erahnen. Und da ist eben dann die Frage, wie gut kennen die Zylonen wirklich so die menschliche Psyche und Entscheidungsketten innerhalb der Flotte? Können die davon ausgehen, dass ihm am Ende da wirklich Kara Starbuck, Thrace gegenüber sitzt? Oder ist es einfach ein glücklicher Zufall? Das kann ich dir nicht beantworten. Und
ja,
selbst
oder
wenn
gibt es halt jemanden
wüsste,
in den Reihen?
Würde ich dir auch nicht beantworten.
Ja, okay. Oder gibt es jemanden in den Reihen, der halt eben aktiv so manipuliert, dass am Ende Adama eben Starbuck auswählt?
Kann
da wäre
sein. Gibt
auch
ja noch
wieder die einfachste Lösung. Adama ist derjenige, der manipuliert, nämlich weil er Zylone ist. Das glaube ich persönlich nicht, aber das wäre natürlich die einfachste Lösung. Oder ob jemanden da irgendwie, keine Ahnung, Adama ins Ohr raunt. Starbuck wäre vielleicht eine gute Entscheidung oder so.
Na klar kann das sein. Gibt ja noch acht humanoide Zylonen-Modelle, von denen wir, also die wir nicht kennen. Und die Flotte ist ja auch nur begrenzt groß. Wir haben ja nur 47.000 Menschen, die überhaupt noch am Leben sind. Also die wir kennen. Von daher, ja, also irgendwo werden die schon sitzen und da irgendwo wird jemand Strippen ziehen. Mhm. Ob es jetzt Commander Adama ist, boah,
ja. Ich sag dazu gar nichts. Es ist auf jeden Fall interessant am Anfang, als dann eben Starbuck dahin geschickt wird. Was ich ganz spannend finde, sie beobachtet ja zuerst von außen zusammen mit dem Soldaten, ich weiß gar nicht, wer genau das war, also einem der Soldaten, beobachtet sie ja zuerst mal, wie der Tu eben sitzt mit dem Kopf auf dem Tisch gelegt. Irgendwie, man weiß auch nicht so richtig, was er da eigentlich macht. Mhm. Und dann sieht sie zum einen, dass er schwitzt und beendet ja auch ihre Beobachtung mit diesem ominösen Satz, dass er schwitzt, ist etwas, was ich mir zu Nutzen machen kann. Ich so, okay. Ja. Und das Zweite, aber was ich hier interessant fand, war auch, dass der Soldat neben ihr sagt, God, they're gonna go through a lot of trouble to imitate people. Why do you think they do that? Also, oh mein Gott, sie machen sich echt super große Mühe, Menschen zu imitieren. Warum glaubst du, tun sie das?
Ja.
Und das fand ich echt eine super gute Frage am Anfang, als sie da eben vor diesem Glas standen, weil ich dachte, ja fuck, warum tun sie das eigentlich? Mhm. Ich meine, die offensichtlichste Antwort ist, weil sie die Menschheit infiltrieren wollen. Und man muss dann halt so aussehen wie die Feinde, damit man nicht mehr unterscheiden kann zwischen Feind und Freund, so auf ersten Blick.
Und sie wollen ja Menschen sein. Das wird ja auch
so. Ja, aber genau, das ist nämlich meine Frage. Wollen sie wirklich Menschen sein? Das ist, oder wollen sie, war nämlich auch mein Gedanke, also das ist ja auch etwas, was in dieser Philosophiediskussion dann hier eine Rolle spielt. Sehen wir hier eine Schöpfung, die so werden will wie ihr Schöpfer, also das Streben danach, so zu sein wie Gott quasi, was wir ja auch aus der aus unserem Zivilisationsraum kennen, von verschiedenen Religionen. Oder sehen wir eine Schöpfung, die besser sein will als ihr Schöpfer?
Ja, schon.
Ja, und dann ist ja das Ziel, nicht Mensch zu sein, weil die Menschen sind ja das gescheiterte Experiment von Gott. Das sagt ja auch Tu.
Ja. Naja, sie sind die besseren Menschen. Im Grunde wie, also die Superior Version der Menschheit. Im Grunde die Menschen, die die richtigen Entscheidungen treffen. Die Menschen, die eben nicht an die Götter von Kobol glauben, sondern eben an den einen wahren Gott. Ich glaube, die Humanoiden, also die Zylonen, begreifen sich schon als, wenn man den Lioben glauben mag. Und wie gesagt, es steht ja immer noch im Raum, dass er einfach nur totalen Bullshit erzählt, um sie zu irritieren und manipulieren. Ja. Aber wenn wir davon ausgehen, dass er die Wahrheit erzählt, dann ist es schon so, dass er quasi und seine Mitfellow Human Looking Silence die besseren Menschen sein wollen, weil er sich ja alle Mühe gibt, so zu tun, als sei er ein Mensch. Er ist auch wie ein Mensch und er schwitzt wie ein Mensch. Und
Frage, warum? Ja. Aber was ist denn dann eigentlich die Motivation und das Endziel der Zylonen? Wenn das Endziel der Zylonen ist, wir wollen die besseren Menschen sein, warum wollen sie dann die restlichen Menschen, die noch existieren, auslöschen? Um einfach das Feld frei zu machen für sie? Es ergibt einfach keinen Sinn.
Ja, warte mal ab.
Okay. Also ich frage mich, welche Motivation. Also diese Frage hat irgendwie so eine Kette von Gedanken bei mir ausgelöst und Spekulationen und Überlegungen, wo ich dachte, ich verstehe die Motivation der Zylonen noch nicht so richtig. Und ich verstehe auch nicht so richtig, was eigentlich deren eigentliches Endziel ist.
Ja, ich glaube, das kann man auch nicht verstehen. Okay. Und ich glaube, die haben eben auch noch mit Problemen zu kämpfen. Also basierend auf dem, was wir soweit wissen, ist eben, dass sie einerseits, und wenn man jetzt einfach mal dem Glauben schenken mag, was die Zylonen, die humanoiden Zylonen so von sich geben, wollen sie eben gerne Menschen sein und können eben auch rein organisch Menschen schon sehr gut imitieren und auch was so bestimmte Verhaltensweisen betrifft. Andere Sachen verstehen sie aber einfach nicht. Dieser ganze Aspekt Sex und Liebe und Fortpflanzung, da sieht man ja also bei der ganzen Geschichte hier um Caprica Boomer, das ist anscheinend für die immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. So, hattet ihr Sex? Ja, wir hatten Sex. Liebt er dich? Ich weiß nicht. Hat er es gesagt? Ja.
Wir haben ja aber auch schon festgestellt, also offensichtlich sind sie ja in der Lage, Gefühle zu empfinden, aber das Spektrum, auf dem sie sich bewegen, ist halt sehr im Moment noch wirklich sehr eingeschränkt an einem Ende des Spektrums. Also wir sehen ja zum Beispiel, obwohl wir da nicht wissen, ist es vielleicht die Psychose von Balta oder so, aber wir sehen es ja auch mit den anderen Zylonen auf Caprica und so. Wir sehen, dass die durchaus Wut empfinden und Hass, und also auf dem Spektrumsende sind sie unterwegs. Aber das andere Spektrumsende, nämlich Liebe und Zuneigung und alles, was damit zu tun hat, das scheint noch nicht so erforscht zu sein. Aber dass sie Gefühle an sich empfinden, das ist eigentlich nicht die Frage, weil das ist schon bestätigt.
Ach so, ich dachte, wir sehen tatsächlich nur diese, also größere Gefühlsausbrüche von den humanoiden Zylonen, die eben nicht wissen, dass sie welche sind. Also sprich,
Galactica Sharon. Ja, aber auf Caprica, die ganze Meute, die ist doch schon sehr hasserfüllt, finde ich.
Ja, das stimmt schon. Also sie werden so gezeigt, genau, eher gefühlskalt und dann so mit Unterschwelle, also mit spannungsfördernder Musik dazu und dumm, 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 dumm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die wahnsinnig von ihren Gefühlen getrieben werden oder angeleitet werden, sondern eher so, das wird alles immer mit so zynischem Pragmatismus weg erklärt. Okay. Ja, wir verprügeln dich jetzt, damit die Entführung glaubwürdiger wirkt, aber du hast recht, das könnte man auch so deuten tatsächlich, dass sie in dem Moment wirklich sagen, okay, hier die unsere Kollegin, die will nicht so wie wir, jetzt geben wir immer ordentlich eins auf die Schnauze. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das so eindeutig ist, ehrlich gesagt, wie du es gerade beschreibst.
Starbuck, also als dann nämlich, ja gut, und also Starbuck hat dann jetzt also rausgefunden, okay, wie kann sie sich das zu Nutzen machen? Das war schon so, das ist alles sehr ominös, es fällt eigentlich nur noch im Hintergrund so ein Naja, und dann, interessant hier auch, sie wurde ja vorher auch von Adama gewarnt, dass eben die Zylonen und insbesondere Tu halt versucht, sich in ihren Kopf quasi reinzuwurmen und sie zu manipulieren, was ja Adama auch schon erlebt hat. Also er war ja an der Stelle von ihr sozusagen, als er das erste Mal auf Tu getroffen ist, weil der ja auch versucht hat, sich in Adamas Kopf quasi reinzuwurmen. Und deswegen warnte sie ja auch. Und da finde ich sehr interessant, dass Starbuck schon von sich aus, als sie ihn beobachtet vorher, immer nur von It spricht, also von Es. Also für sich auch in der Wortwahl und vom emotionalen Standpunkt aus gesehen eine deutliche Trennung macht zwischen wir und ihnen. Also dieses Othering von ihrer Seite aus ist halt schon auch komplett da. Übrigens fand ich sehr spannend, ich weiß nicht, ob ich hier wieder am Überinterpretieren bin, ich fand aber sehr interessant, dass der Zylone, also das Tu, dass der so khaki-grüne Klamotten angehabt hat, weil ich auf den ersten Blick dachte, er trägt eine Uniform. Und ich habe so, ich wusste nicht so genau, ich finde also die Farbwahl finde ich sehr spannend. Wir wissen ja, dass Farbsymbolik auch bisher eine, also ich finde schon eine ganz große Rolle gespielt hat. Und ich frage mich da, ob das absichtlich war, dass sie ihnen eine uniformartige Farbe gesteckt haben. So als Soldat der Zylonen sozusagen. Oder auch als, oder also entweder das oder aber auch als Soldaten sind ja quasi alle gleich, also egal welche Seite, also dass man da so eine gleichmachende Geschichte irgendwie oder so. Also das waren so ein paar Gedanken, die mir kamen.
Es ist wahrscheinlich das Outfit, an dem er sich an Bord hier der Geminan Star oder wie hieß, geschlichen hat, um nicht aufzufallen. Ich habe mich so beim Look von ihm und auch Number... Der ist Nummer 5, genau. Gefragt, auch mit Blick auf den Schauspieler, auf die Schauspieler war Callum Keith Rennie hier, ob es sich vielleicht einfach ein bisschen langweilig ist, die so generisch zu besetzen, also mit so, ich möchte nicht sagen austauschbaren Typen, aber die wirken schon einfach sehr, das sind schon so Allerweltsgesichter. Andererseits, ich glaube, für deren Zweck, den die Zylonen hier verfolgen, nämlich quasi die Flotte zu infiltrieren oder die Menschheit zu infiltrieren, unterwandern, untergraben, wahrscheinlich ganz sinnvoll. Aber bisher eben, finde ich so, gerade bei Blick auf die männlichen humanoiden Zylonen, die wir sehen, alles relativ langweilig.
Es sind schon Allerweltsgesichter, was natürlich aber Absicht ist, weil sie sollen ja nicht auffallen. Sie sollen ja in der Masse quasi verschwinden und einschmelzen. Ich fand noch lustig, als Starbuck, ich meine, das war natürlich, sie wollte ihn beleidigen, aber sie meinte, ich hätte nur so ein Typ mit schlechtem Haarschnitt. Ich so, ja stimmt, die Haare sind jetzt nicht unbedingt die beste Frisur. Ja, aber du hast schon recht, natürlich. Aber das war noch was mir aufgefallen ist, die Kleidung, oder ja, und dann eben habe ich mich noch gefragt, als er dann ja so glücklich ist, dass er Starbuck da hat. Also wir wissen ja nicht, wie viel davon gelogen ist. Also eigentlich ist vielleicht alles gelogen. Aber ich habe mich so gefragt, Moment mal, wieso hat der Starbuck nicht gleich erkannt, weil ist Starbuck nicht so ein bisschen was wie, also sie ist doch sozusagen schon eine Heldin innerhalb des Militärs und ich dachte, die werden sozusagen, also die haben so den Status nach dem Motto, ich sammle sie auf Sammelkarten, so für kleine Kinder, weißt du, so wie Pokémon oder so. Also ich dachte, die kennt man in der Bevölkerung. Die Gesichter, aber vielleicht habe ich das ja falsch verstanden.
Das war auch meine Annahme und ich habe dann auch versucht, mich so ein bisschen zu distanzieren von diesem Gefühl, dass ich dachte, aber warte mal, wir reden hier von einer der drei, vier namhaftesten Stars unserer Serie, die wir gerade gucken, kennt man die nicht überall, aber stimmt, kann ja tatsächlich sein, dass die außerhalb von Flotten, Pilotenkreisen gar nicht bekannt ist.
Genau, ja.
Ja.
Genau, aber ich hatte halt gedacht, die haben halt so diesen Legendenstatus auch in der zivilen Bevölkerung und dass da irgendwie nach dem Motto, oh toll, hier ist Lee und hier ist Starbuck und so, dass man so die, wie gesagt, dass man so wie Quartettkarten, dass man die so sammelt, weißt du, so, naja, okay, dann würde man nämlich ihr Gesicht kennen.
Das sind auch Fragen, die du mir stellen kannst, ich glaube aber ehrlich gesagt, selbst wird zu wissen um den späteren Verlauf der Serie, sind die gar nicht zu beantworten, weil ich glaube, die zu lohnen, davon müssen wir einfach ausgeben, einerseits technisch total brillant sind und sehr, sehr schlaue Köpfe und strategisch sehr, sehr viele schlaue, wichtige Dinge machen. Andererseits oft auch ahnungslos sind über bestimmte Dinge. Hm. Deswegen, davon müssen wir einfach ausgehen. Und ich nehme das denen eben auch ab, denn es gibt keinen strategischen Grund dafür, warum er eben sagt, ach, so siehst du also aus, ich kannte dich bisher gar nicht. Weil im Grunde zeigt es ja ein Defizit seinerseits. Also er weiß es, er weiß einfach etwas nicht mehr. Ich meine, ein Power-Move wäre gewesen zu sagen, ach, da ist ja die berühmte Starbuck. Ich wusste, dass du kommst. Ich habe nur auf dich gewartet. Das wäre der coolere Move gewesen. Von daher, wir müssen einfach davon ausgehen, dass die Zylonen so allmächtig technologisch, militärisch, die einfach oft sind, einfach von vielen Dingen keinen Plan haben, inklusive einiger menschlicher Gefühle, ja.
Wenn wir jetzt mal den ganzen philosophischen Überbau rausnehmen, ist halt jetzt die Handlung eigentlich diese, Starbuck foltert ihn, also zuerst schlägt sie ihn, anschließend gibt es die klassische Wasserfolter.
Ja.
Und er gesteht ja dann, dass er, also andersrum, zuerst gesteht er, dass er eine Bombe gelegt hat, dann will sie herausfinden, wo? Also er sagt ja nur, sie geht in, was sagt er, in so und so viel, in der und der Zeit geht sie irgendwie hoch, also wir haben wieder einen Countdown.
18:30 abends.
Ah, okay. Ja, und dann eben ist die Frage aber wo und das will sie ja eben rausfinden und deswegen quält sie ihn. Und das ist natürlich immer, also so eine Folter ist halt immer eine schwierige Geschichte. Also moralisch kann man ihr insofern keinen Vorwurf machen, weil sie quält ja keinen Menschen. Also sie sieht ihn ja als Maschine. Und deswegen ist es gerechtfertigt.
Ja.
Aber gleichzeitig wird uns ja durch diese Folter nahegelegt, dass er ja doch alle menschlichen Eigenschaften besitzt, die auch Menschen besitzen. Er schwitzt, er hat Schmerzen, also und so. Und dann aber in dem Moment, in dem wir denken, als Zuschauer auch, er ist absolut menschlich, ist dann wieder so eine Szene wie die, wo er ja Starbuck quasi an der Gurgel nimmt und gegen die Wand drückt und diese übermäßige Kraft an den Tag legt, die ja nicht menschlich ist. Also, und auch als er dann gefoltert wird und dann wird ja die Szene gezeigt, also auch eine interessante Perspektive, von unten hochgefilmt, also aus dem Eimer raus sozusagen. Da wird uns ja das Gesicht gezeigt, wie es ins Wasser gedrückt wird. Und so lange, bis man, also und dann denkt man ja, das ist ja das, was man als Zuschauer erwartet, dass er jetzt so lange unter Wasser ist, dass er jetzt das Bewusstsein verliert und oder ertrinkt. Ja. Aber in dem Moment, in dem das eigentlich kommen müsste, reißt er nur die Augen auf und lächelt. Was uns ja auch offensichtlich zeigt, dass er nicht atmen muss und dass er nicht menschlich ist. Das heißt also, wird also...
Ja. Dass er nicht menschlich ist, wissen wir ja.
Aber...
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Also das wissen wir zwar, aber dadurch, dass uns gezeigt wird, dass er Schmerzen hat, fallen wir quasi als Zuschauer auf den Trick rein, den er ja die ganze Zeit versucht, Starbuck zu stellen. Also er will ja genau das, was wir als Zuschauer erleben, will er ja, dass Starbuck erlebt. Dass sie nämlich sich hinterfragt, dass sie glaubt, okay, er hat Schmerzen und deswegen ist das, was ich hier mache, moralisch verwerflich. Aber, und in dem Moment, in dem wir darauf reinfallen und sagen, Mensch, also jetzt geht's hier wirklich zu weit, in dem Moment wird aber uns gezeigt, nee, Moment mal, vielleicht hat Starbuck ja doch recht, weil er ist nicht menschlich.
Ja, ich glaube, du stellst die richtigen Fragen und du erwähnst die richtigen, glaube ich, Aspekte dieser Folge, die für mich einfach immer auch interessant sind, die, ich glaube, manchmal, du kannst auch Fragen stellen, aber ich glaube, erfordern sie auch gar nicht wirklich eine Antwort. Es ist schon einfach so, wie wir es hier sehen. Es geht viel um Fragen der menschlichen Natur, menschlicher Moral, der zylonischen Natur, der zylonischen Menschlichkeit in dicken Gänsefüßchen. Und ich glaube, in der Hinsicht ist einfach die Folge interessant, in dieser Doppelbürdigkeit und dieser Fragwürdigkeit vieles von vielem, was wir hier sehen. Ich glaube, auf so einer rein erzählerischen Ebene, im Sinne von gibt es genug Thriller-Spannung und geht die Bombe hoch und so, ich glaube, da muss ich auch mal streng sein, scheitert die Folge für mich ziemlich.
Ja,
weil
also das
ich
ist tatsächlich nicht das, was ich, ja genau, also mich hat das auch nicht interessiert, ob die Bombe hochgeht oder nicht, mich hat alles andere darum herum interessiert.
Nein, es interessiert die Serie auch nicht mehr, weil es auch nie mehr erwähnt wird. Ganz zu Beginn heißt es so, ja, er hat eine Bombe platziert, wir müssen ihn verhören, wir haben hier, genau, dann setzt er diese typische Countdown Dramaturgie ein, so, wir haben nur noch 6,5 Stunden, dann geht's hoch. in der Folge, also genau, zwischen den nächsten zwei Werbebreaks wird es kein einziges Mal mehr erwähnt, dass wir irgendwie auf dem tickenden Pulverfass sitzen, bis dann eben ganz am Ende Rosalind sagt zu ihrem Assistenten Billy, sag mal, wie viel Zeit haben wir noch? Und er sagt, 40 Minuten. Ah, okay, ja, da fliege ich mal rüber. Also sagt sie es nicht, aber im Grunde ist es für mich ein eindeutiger Weg mit dem Zaunfall auch seitens des Autoren oder des Autorenstabs hier zu sagen, das ist eigentlich im Grunde, ist es gar nicht wichtig. Und wenn er dann am Ende sagt, ja, es gab nie eine Bombe, hatte ich jetzt auch beim wiederholten Gucken diesen Moment, wo ich dachte, ja, sag bloß, es gab keine Bombe.
Aber wenn
es keine
Bombe gegeben hat, dann war ja offensichtlich doch der Plan, hier in irgendeiner Form so zu orchestrieren, dass es ein Verhör geben wird mit Starbuck. Und dann frage ich mich, welche Rolle wird Starbuck noch spielen? Weil offensichtlich hat sie ja eine schwerwiegendere Rolle als die, die wir jetzt wissen. Und ich meine, die Vorhersage von Two ist ja natürlich, dass sie Kobol entdecken wird. Und ehrlich gesagt habe ich schon wieder...
Aber es könnte natürlich auch ein Plural You sein, theoretisch.
Meinst du, dass er, wenn er You sagt, gar nicht Singular Starbuck meint oder vielleicht You, Plural,
die Flotte, ja.
Die Menschheit, das Schiff, wie auch immer? Okay.
Ich sage nur, es ist eine theoretische Möglichkeit.
Ja, ja, klar. Ich habe tatsächlich vergessen, was Kobol war und habe es gegoogelt. Weil ich so, Kobol, wurde das schon mal genannt in der Serie? Es hat mir gar nichts gesagt. Mhm. Und dann ist natürlich das passiert, was immer passiert, dass ich natürlich auch einen Spoiler gelesen habe. In dem Fall fand ich es nicht schlimm, dass ich den Spoiler jetzt weiß, aber ich darf halt einfach nichts mehr googeln. Aber manchmal ist es auch so, dass ich Sachen einfach vergesse, weil Kobol ist, glaube ich, schon mal genannt worden vorher und ich wusste es einfach gar nicht mehr. Und wo soll ich es denn sonst rausfinden? Ich kann höchstens dich dauernd fragen, aber
es
dann
ist
sagst
die
du
Heimat
nur,
der
das
Götter.
Wissen wir schon.
Na, nicht ursprünglich, tatsächlich ja, es hat ja alles
ist
ganz...
Ist es nicht eigentlich ursprünglich die Heimat der Menschen?
Ja.
Okay.
Naja. Es ist quasi die Wiege der Menschheit, wenn du so willst. Ja. Aber natürlich in der Mythologie, in dem Glauben der Menschen, in der Zeit, in der sie jetzt leben, in der wir uns befinden, in der die Serie spielt, ist es eben ein mythologischer Ort. Im Grunde sowas wie der Olymp. Aber klar, natürlich in der althergebrachten Mythologie, wenn man ganz, ganz zurückgeht, genau, die Wiege der Menschheit.
Ja, gut, aber dann ist die Frage, was war dann hier der ursprüngliche Plan? Offensichtlich ja nicht eine Bombe zu legen. Sondern dann war der ursprüngliche Plan einfach schlicht einfach ganz generell Zwietracht zu sehen, Zweifel zu sehen in alle Richtungen, da wo es halt geht. Oder wird Starbuck noch irgendeine wirklich wichtige Rolle spielen?
Ja.
Und das wäre meine Vermutung. Tatsächlich.
Genau, es funktioniert ja auch zu Teilen ganz gut, möchte ich mal sagen. Die Handlungen von Leoben Conneau, die durchdachter wirken, also einfach so strategisch sattelfester, die finde ich auch ganz sinnvoll. Und da gibt es eben auch so ein paar Kurzschlussaktionen, spontane Handlungen, wie zum Beispiel hier Rosalind was einzuflüstern, deute ich jetzt mal so basierend auf dem, was wir hier sehen. Die gehen einfach komplett... Die fallen komplett vor die Wand. Ich möchte jetzt nicht für Rosalind sprechen. Wer weiß, wir wissen nicht, wie sie darüber empfindet. Sie hat am Ende noch einen Dialog mit Odaba und sagt durch die Blume quasi, Leoben Conneau, also diese Number Two, erzählt sowieso nur Müll. Aber wir als Publikum wissen ja, spätestens seit Adama im zweiten Teil der Miniserie hat eine Number Two da zu Brei geschlagen hat. Adama ist kein humanoider Zulone. Also sage ich jetzt mal, basiert
aber
auf dem, was wir...
wieso wissen wir das?
Wir werden doch Zeuge des ganzen Dialogs da, den die haben.
Ja
da
gut,
oben
aber
in
ich meine, Uma wusste auch nicht, dass sie Zulonin ist.
Ach so, meinst du da? Ach so, meinst du das?
Ja,
das möchte ich nicht ausschließen. Das möchte ich nicht ausschließen.
Genau, das meinte ich, als ich das verglichen hatte.
Ach so, ja, aber dann ist ja auch kein Mehrwert gegeben für, also selbst wenn es der Wahrheit entspräche, überhaupt kein Mehrwert gegeben für Rosalind, selbst wenn sie dieses Wissen hätte, was sie jetzt hat und es ernst nehmen würde und Adama darauf ansprechen würde, dann würde ja Adama immer noch Kraft seiner Überzeugung, also aus gutem Gewissen, reinem Herzen heraus sagen, so ich?
Ja, aber Nein. Ich glaube nicht, dass sie ihn darauf ansprechen würde, sondern das wäre einfach ein da ist einfach Zwietracht gesät, dass sie ihn ausspioniert, dass vielleicht es zu Krach kommt zwischen den wichtigen zwei Anführern. Daraufhin, also dass generell halt deswegen Zwietracht gesät wird.
Die Frage ist eben, was solche Mindgames an dieser Stelle überhaupt noch bringen, weil wir müssen davon ausgehen, dass die Zylonen zu dem Zeitpunkt, als er das sagt, noch nicht davon wissen, dass dieser Zylon-Detektor von Balta schon gut funktioniert. Das ist ja auch alles, hat ja einen sehr geringen Mehrwert, sage ich mal, einen strategischen. Also ist, wenn er das sagt und Rosalind jetzt wirklich abends ins Bett geht und sich denkt, vielleicht ist da was dran, müssen wir jetzt, haben wir ja in dieser Folge gesehen, davon ausgehen, dass der Zylon-Detektor jetzt schon oder in den nächsten Tagen einsatzbereit sein wird. Und dann ist der strategische Vorteil eh hinüber. In dem Moment, in dem eben feststeht, nein, Commander Dama ist kein...
Wenn er denn so eingesetzt wird, wie er soll, weil wir sehen ja, dass durch die Manipulation von Head Six, dass es ja dann auch egal ist, ob er funktioniert oder nicht, weil Balter ja sowieso erzählt, was er will. Mhm.
Ja, wir gucken mal.
Ja. Ich habe eine Frage an dich. Also wir haben ja hier jetzt doch einen sehr interessanten Blick auf Starbuck als Charakter bekommen. Hat für dich diese ganze Szene mit dem Foltern, dem Entscheidung der Volker, diesem straighten Durchziehen der ganzen Geschichte, hat sich da für dich was am Charakter Starbuck verändert? Also von deiner Ansicht, was ihren Charakter angeht? Also ist sie weniger moralisch integer jetzt? Oder wirkt sie böser? Wirkt sie... Ich weiß nicht, weniger
nein,
standhaft?
Nein, das
oder?
Nicht. Ich erinnere mich da an unseren Hörerkommentar, der sagte, ja, guck mal, was die Zylonen gemacht haben. Vergesst bitte mal nicht, ihr beiden, dass die habt gerade Milliarden, dass die komplette Menschheit oder 99,999% der Menschheit ausgelöscht haben. Mhm. Insofern finde ich es komplett nachvollziehbar, dass sie eben den humanoiden Zylonen begegnet mit dieser Attitüde, wie eben ihr... quasi ja ihr Mentor, ihr Ziehvater, wie Commander Dama, der eben sagt, das sind einfach nur Gegenstände. Das sind Plastikpuppen, meinetwegen aus organischem Material, aber im Grunde auch so zu behandeln, wie einfach Dinge, die uns Böses wollen. Und von daher, solche Fragen hat das gar nicht immer aufgeworfen. Ich fand es unter dem Aspekt ein bisschen problematisch, dass es das Ganze sehr zeitgeistig, also nach 2004 stinkt, weil 24 lief erfolgreich im Fernsehen und Jack Bauer foltert in jeder Staffel mindestens zweimal und wir haben eben genau im Zuge der Irak-Afghanistan-Invasion und Menschen werden in Guantanamo Bay inhaftiert und dort gefoltert und dieses ganze Thema Waterboarding und so, also ich meine, das ist einfach es stinkt einfach sehr nach Anfang der Nullerjahre. Mhm. Und das meine ich jetzt auch gar nicht so despektierlich. Ich finde es auch total okay. Das war ja auch Ron Moores Anliegen, aktuelle politische Konflikte und sowas aufzugreifen. Aber ich frage mich eben, ob es wirklich für ihre Figur so viel bringt oder mir zumindest was bringt oder ob sich eher so ein Anbietern ist zu viel gesagt, so ein Aufgreifen ist von zeitgeistigen Dingen, die gerade Ron Moore offenbar beschäftigten. Mhm. Weil für mich hat es an der Figur, ehrlich gesagt, ganz wenig bis gar nichts geändert. Okay. Wie ging es dir dann?
Wir erfahren ja dann unabhängig jetzt davon, dass hier Starbuck offensichtlich ja in der Lage ist, recht rücksichtslos und grausam auch das Ganze durchzuziehen, erfahren wir ja auch ein bisschen was über ihre eigene Vergangenheit. Also es wird uns ja nahegelegt durch eben da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Also offensichtlich hatte sie eine Mutter, die sie geschlagen hat.
Ja, ja. Und so die Andeutung. Hm.
Also auf jeden Fall geschlagen, ob sie auch verbal, also und ich glaube auch verbal irgendwie missbraucht. Also auf jeden Fall hat sie da wohl eine sehr schwere Kindheit gehabt. Und habe ich das richtig verstanden, dass Tu's Theorie ist, dass Starbucks Trauma zu Selbsthass geführt hat? Also der Hass der Mutter wurde quasi 1:1 übernommen. Sie hat ihn zu Selbsthass gemacht und kämpft jetzt eben damit und sieht sich selber quasi als Grund für alles Schlechte, was passiert, weil wenn sie nicht sich selber als Grund für alles Schlechte, das passiert, sehen würde, dann müsste sie die gesamte Welt um sie herum in Frage stellen und dazu ist sie nicht bereit. Also habe ich das richtig verstanden so?
Genau so habe ich es auch gedeutet. Ob da was dran ist?
Also ich meine, Psychologie 101 oder was, also apropos Manipulation im Kopf und so, es ist schon, wow.
Es ist... Ich habe mich an die gesprungene Platte schon. Ich glaube, in der letzten Folge sagte ich, jeder zweite Satz beginnt von mir beginnt mit basiert auf dem, was wir bereits wissen. Aber es ist eben, ich glaube, es ist uneindeutig geschrieben. Und meine Wahrnehmung war jetzt nur beim Blick auf diese Folge und nicht auf das, was da noch kommt, es ist von Katie Sackhoff für mich ganz eindeutig gespielt. Also es ist sehr ambivalent. Wenn er es sagt, dann könnte das auf der Drehbuchseite erstmal sich so lesen oder so klingen wie, na, ich fische jetzt mal im Trüben und vielleicht erwische ich ja eine Wahrheit, die sie verunsichert. Aber ihre Reaktion, so wie das eben von der Schauspielerin dargeboten wird, sagt ja schon, oh ja, das stimmt, genau so ist es.
Also zumindest erfahren wir, dass sie eine schwierige Kindheit hatte und offensichtlich körperlich und verbal missbraucht wurde von ihrer Mutter.
Ja.
Wie viel mehr wissen wir nicht.
Aber es ist ja auch naheliegend,
das macht aber ganz ehrlich, das macht für diesen Charakter so viel Sinn. Also viele Dinge jetzt, wenn man das weiß, finde ich, machen viele Dinge irgendwie auch Sinn. Und ich meine, Tu erklärt ja dadurch auch ihr Verhalten. Also sie ist ja doch sehr, wird uns ja am Anfang auch gezeigt, also das, was so als männliche Attribute gesehen wird, ist vielleicht auch eine Folge dieses Traumas. Also dieses stark erscheinen, keine Schwächen zeigen, aber auch natürlich ein innerer Selbsthass, der hier nahegelegt wird, der vielleicht sogar auch da ist, weiß man nicht, aber ich gehe davon aus. Und aber auch so dieser Vergleich, den Tu hat es natürlich auch absolut manipulativ dann dargelegt, nach dem Motto, sie sieht sich selbst quasi als Krebsgeschwür und so. Und ich so, oh wow, das sind Bilder. Aber das fand ich sehr interessant. Und das war für mich sehr stimmig für die Figur tatsächlich. Mhm.
Ja.
Ist die Frage halt, wie viel davon auch uns manipulieren sollte.
Ja. Also einerseits denke ich mir, es ist schlüssig, weil wir erfahren ja über Carers, also Starbucks Vergangenheit gar nicht und nur, dass eben Dama sie quasi so als ihren Vater angenommen hat, als ihren Mentor, aber auch ihren Ziehvater, wenn auch relativ spät im Leben. Und von daher, dass es da, können wir rückschließen, dass es da zu so einer Art Bruch auch, aus welchen Gründen auch immer, mit ihrer Familie kam und das schon stimmen kann. Andererseits muss man eben fairerweise sagen, dass wir von 9 von 10 der hier handlungstragenden Figuren eben auch nicht wissen, was mit deren Familien ist. Und da könnten wir auch davon ausgehen, jetzt mal mit Ausnahme von zum Beispiel Boomer, die mal kurz erwähnt, ne, ich komme vom Planeten oder aus der Stadt Troja, Planeten. Mhm, ich glaube, es ist ein Planet, genau. Nee, nicht Planet. Ist es eine der 12 Kolonien?
Stadt Troy. Sie hat von der Stadt gesprochen.
Genau, Troy. Ich glaube, die Planeten sind alle nach Sternzeichen benannt. Genau. Okay. Ich muss sie mal kurz sortieren. Und genau, sie kommt aus der Stadt Troy und da gibt es wohl so eine Familie und sie vermisst die wahrscheinlich auch, ne? Aber die sind da eben schon zu einem früheren Zeitpunkt auch verstorben bei irgendeinem Aufstand. So wissen wir eben auch von allen anderen handlungstragenden Figuren eben gar nichts über ihre Vergangenheit. Von daher, ja
kann aber alles das fand oder gar ich, also sein. Als Aspekt fand ich das noch ganz interessant. Und am Ende ja dann, als dann Roslyn,
Laura,
am Ende dann in der Szene, wo ja Roslyn dann Tu in die Luftschleuse reinschmeißt, sehen wir ja, dass Tu eigentlich genau das geschafft hat, was Starbuck ursprünglich verhindern wollte, nämlich, dass er sich seinen Weg in ihren Kopf wurmt. Und das hat er nämlich doch geschafft. Also sie hat ja versucht, die ganze Zeit sich nicht manipulieren zu lassen und am Ende hat das ja doch irgendwie geschafft, weil diese Szene in der Luftschleuse, wo sie nicht ihren Blick von ihm abwenden kann und er ja dann noch seine Hand so gegen die Scheibe von innen drückt und sie ja dann noch an die Scheibe rantritt und dann ihre Hand auf seine drückt. Was war denn das bitteschön? Also das war irgendwie alles sehr seltsam. Offensichtlich gibt es ja doch eine Art Verwandtschaft, die sie da zu ihm fühlt oder Anbindung in irgendeiner Form und dann hat er es doch geschafft, sich in ihr Gehirn zu wurmen.
Ja, Kara hat ja auch eine Verbindung hier zur zylonischen Technologie oder diesem organischen Raider, den sie dann auch wieder flott bekommen hat. Das hat ja auch keine andere außer ihr geschafft.
Ja, aber das verstehe ich jetzt gerade nicht, weil was hat denn Kara mit Starbuck zu tun? Oder meinst du, Starbuck ist auch eine Zylonin?
Ach, was hat Kara mit Starbuck zu tun? Kara ist Starbuck. Was meinst du gerade?
Fucking Namen, ey. Nein, ich war gerade gedanklich, als du Karen sagtest, dachte ich an Boomer. Weil die hat ja auch so eine Anknüpfung an das Schiff. Genau, du hast recht. Karen hat diese Anknüpfung an das Schiff.
Kara.
Ja.
Niemand heißt Karen in dieser Serie.
Du hast recht. Kara hat die Anknüpfung an das Schiff. Also auch eine intuitive Zuwendung zu zylonischen Dingen. Ist sie dann vielleicht eine Zylonin? Also ich meine, Fragezeichen. Alle sind Zylonen. Das ist schwierig. Aber ich verstehe irgendwie nicht, also diese Beziehung, die sich da aufgebaut hat zwischen Tu und Starbuck, ich verstehe sie nicht. Und ich verstehe ihre Reaktion am Ende auch nicht. Und dann kommt sie auch da wieder reingehumpelt. Übrigens hat mich auch gewundert, dass Tu kein einziges Mal auf ihre Verletzung angespielt hat. War ja so ein offensichtliches Ziel irgendwie, auf das man schießen hätte können. Ja, aber dann, was ich auch krass fand, war, dass Roslyn dann wirklich ganz unumstritten gesagt hat, und jetzt stecken wir in die Luftschleuse. Ich so, was? Also Roslyn ist ja immer diejenige, die so als die Diplomatin hingestellt wird, die versucht, es allen Seiten recht zu machen und so, also dieses straighte Durchziehen von Plänen oder von Entscheidungen ist ja doch eher was mehr so dem Militär nahegelegt wird und nicht ihr. Ja. Und dann sagt sie einfach so ganz gefühlslos, ab mit ihm in die Luftschleuse. Ich so, what?
Ja.
Es war auch so, okay. Ich meine, ihre Erklärung ergibt Sinn, dass sie eben sagt, ja, also ihre erste Verantwortung ist gegenüber den Menschen und nicht gegenüber den Zylonen. Und wenn die Zylonen absichtlich Zwietracht sehen und sie so manipulieren, dass es eben für die Menschheit, die es hier noch gibt, gefährlich wird oder riskant wird, zum Beispiel auch dadurch, dass die Schiffe jetzt alle ausgebreitet auseinandergezogen sind und so, dann muss das Risiko eliminiert werden. Und ja, in diesem Fall heißt es halt ab in die Luftschleuse. Aber
ich fand's einen guten Move. Sie hat bisher zu wenig in der ganzen Staffel relativ zu wenig gemessen an ihrer Rolle, an der Wichtigkeit ihrer Rolle, ein bisschen wenig Screentime gehabt. Aber wenn sie die hat, dann ist sie eben auch wirklich bestmöglich genutzt. Und ich fand, das war auch wirklich gute Entscheidung, auch für ihre figürliche Entwicklung, ihre Charakterentwicklung, sie das zuzulassen. Eben sie auch zu zeigen, dass sie in der Lage ist, eiskalt zu lügen. Also nicht bei der Akt am Ende dann selber, wenn Number Two da rausfliegt und ins All gepustet wird, denke ich mir, ja gut, das ist jetzt, hat mich jetzt weder inszenatorisch noch irgendwie als Spannungsszene, wie auch immer, wirklich geschockt. Aber vorher dieser Moment, in dem wir eben uns bewusst werden, dass die super empathische, vom Krebs fast zerfressene, aber eben auch geistig gebrochene, von wie sie albtraumhaften Visionen geplagte Laura Roslin einfach ganz knallhart in der Lage ist, eiskalt zu lügen und zu sagen, wir können zusammenarbeiten, geben Sie mir, was Sie wollen. Und dann gibt er ihr im Grunde, was sie will. Und dann sagt sie, nee, ja. Bringt ihn um.
Ja, und ich meine, er lügt sie ja dann aber auch an. Also ja, das wissen wir, das weiß sie nicht. Ich frage mich, ob sie ahnt, dass er sie anlügt. Irgendwie, ja, Also das war aber ein Ende, das fand ich sehr überraschend, weil damit hätte ich nicht gerechnet, weil ich Roslin immer eingeschätzt habe, mehr als die wir reden, bevor wir handeln Type. Und in dem Fall hat sie aber wirklich ganz konsequent gesagt, nein, ich muss die Menschen schützen und deswegen zack.
Ja. Ich finde es auch gut, dass sie nicht so dieses naheliegende Cliffhanger-Ende dann eben gewählt haben nachdem Lioben dann ihr ins Ohr flüstert, so damals ein Zylone, dass man dann eben sagt, so dumm, 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 wie geht's wohl weiter, sondern sie tatsächlich dann am Ende in der letzten Szene nochmal mit Adama in seinem Quartier zeigt und sie trinken eben zusammen ein Schlückchen Wasser und sie sagt dann nur, er fragt sie, glaube ich, ich paraphrasiere so oder so ähnlich, warum haben sie das getan, was sie getan haben, und sie sagt, ja, ich muss meine Handlung nicht erklären immer. Und dann ist die Folge auch vorbei. Aber die Serie hier, sagen wir mal so, oder die Folge lässt uns in dem Moment nicht darüber im Unklaren, wo ihre Loyalitäten liegen. Also wir haben nicht so ein Crash-Zoom oder Close-Up auf ihre Augen, die dann sagen, kann ich ihm noch trauen oder nicht? Also man hat schon das Gefühl, die sitzen da in Vertrautheit beisammen. Ja. Ist so mein Eindruck, ja.
Ja, ja. Also das ist das, was quasi hier handlungstechnisch passiert.
Ja.
Können wir bitte nochmal über diesen ganzen philosophischen Überbau sprechen? Also,
ja.
Ich weiß, ich irgendwie so. Also, zum einen, warte, ich habe mir hier diverse Dinge notiert. Also zum einen sagt, also die Frage ist natürlich grundsätzlich immer noch, was wollte Tu und inwiefern, und wollte er wirklich mit Kara sprechen? Also mit Starbuck sprechen, und wenn er das wollte, warum? Und wird Starbuck noch eine wichtige Rolle spielen?
Ja.
Er redet ja dann eben von Göttern versus einem Gott.
Ja.
Sagt ja dann aber auch zum Beispiel, to know the face of God is to know madness. Fand ich interessant. Also sind die Zylonen dann grundsätzlich einfach alle irre? und dann spricht er ja aber auch davon, dass er eben Dinge weiß, die in der Zukunft passieren werden, dass er ihr Schicksal kennt, dass er dann auch sagt, ihr Schicksal wird eben sein, die Erde zu finden, beziehungsweise Kobold zu finden und dann von da aus die Erde. Und in dem Moment, in dem er aber seinen ganzen Monolog ablässt über Gott und Götter und Verrücktheiten und was nicht alles, und eben aber auch dann beschwört, dass er ihre Zukunft kennt und Dinge voraussagen kann, nimmt er für mich eigentlich so eine Prophetenfigurrolle an. Prophetenrolle an. Jetzt ist es natürlich immer schwierig. Ich bin ja christlich erzogen. Das heißt, für mich liegt als Religion immer das Christentum an erster Stelle, wenn ich so Dinge, die ich damit assoziiere. Jetzt haben wir ja hier aber natürlich nicht explizit eine christliche Religion, die uns gezeigt wird. Also wir haben eine Vielgötterreligion, die existiert innerhalb der Menschen, und wir haben eine Eingottreligion, die bei den Zylonen existiert. Aber natürlich ist der Gedanke, wenn es um eine Eingottreligion geht, hin zum Christentum für mich nicht weit. So. Aber für mich war eben da der Gedanke, okay, so eine Prophetenfigur, und vielleicht dann auch die Frage am Ende, nachdem er ja dann auch Starbuck eben ihr Schicksal voraussagt und sagt, sie wird Kobold finden und so weiter, und dann gibt es ja die Szene, wo er in dieser Luftschleuse ist und dann diese Hand gegen die Scheibe drückt und sie drückt von der anderen Seite ihre Hand gegen die Scheibe. Da frage ich mich, ob wir hier nicht einfach wirklich eine buchstäbliche Übergabe der Prophetenrolle von einem Propheten zum anderen gesehen haben. Dass also Starbuck quasi zu einer Prophetenfigur innerhalb der Serie für die Menschheit wird. Das war so ein Gedanke, den ich hatte.
Spannend.
Ja, das war so mein Gedanke. Dann ist natürlich die grundsätzliche Frage, was wollen die Zylonen eigentlich? Wollen sie wie Gott sein? Wollen sie nicht wie Gott sein? Wollen sie wie Menschen sein? Wollen sie besser als die Schöpfung sein oder genauso wie die Schöpfung etc.? Das, so all diese ganzen Fragen. Hm. Auch die Frage, warum die Zylonen so konzipiert sind, dass sie die gleichen Schwächen haben wie die Menschen oder eben nicht. Also so, hey.
Wie körperlich oder mental?
Beides. Beides.
Also sind körperlich offensichtlich leistungsfähiger, auch die Humanoiden zu lohnen und diese Zenturien und so.
Ja, aber sie schwitzen, weil. Oder schwitzen sie nicht wirklich? Also, oder ist das eine Funktion, die sie machen können, aber nicht müssen? So wie ja auch Starbuck vermutet, dass er ja einfach seine Schmerzrezeptoren auch abstellen kann. Okay. Dann auch noch. Wir hatten hier dann noch so ein paar Motive. Also wir haben ja schon mal, glaube ich, darüber geredet. Ich weiß nicht mehr, vor zwei oder drei Folgen hatten wir darüber geredet, dass ja Roslin und Adama sozusagen so diese Moses-Rolle einnehmen. Also wir führen unsere Leute ins gelobte Land.
Ja.
Und ich finde...
Von dem wir gar nicht wissen, ob es existiert.
Ja, genau. Aber ich finde, dieses Bild haben wir hier dann auch wieder mit Starbuck. Also wenn sie diejenige ist, die Kobol findet...
Ja.
Und daraufhin dann quasi die Erde und oder ist Kobol die Idealerde oder was auch immer. Auf jeden Fall, so dieses Ganze. Dann hat sie ja quasi die Moses-Rolle inne und Moses war ja ein Prophet. Also das würde ja dann auch mit diesem Prophetenrolle zusammenpassen, die erst Tu einnimmt und dann vielleicht übergibt an Starbuck. Oder vielleicht sie, das oder vielleicht nicht übergibt, vielleicht aber sie auch das erste Mal als Prophet legitimiert in dieser Folge. Ja, also wie gesagt, ich schmeiß einfach mal alles so raus, was mir so durch den Kopf gegangen ist. Wir wissen das alles nicht. Es kann auch alles absoluter Bullshit sein, aber das sind alles so Dinge, die mir halt so gedanklich gekommen sind. Es ging so in alle Richtungen von den Gedanken her. Und dann habe ich mich noch ein bisschen mit den Namen beschäftigt, aber für Leoben konnte ich nichts finden. Ich habe gedacht, vielleicht ist es irgendein sprechender Name oder so, aber da war leider nichts dabei. Interessant ist hier aber natürlich noch, genau, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Zylone quasi die Rache Gottes sind dafür, dass die Menschen ihn enttäuscht haben. Ich meine, das ist natürlich auch ein Bild. Wow, das ist eher so der alttestamentalische Gott. Das sind so Dinge. Und wir haben ja noch mal kurz über Wiedergeburt gesprochen. Also weil Tu spricht ja auch über Wiedergeburt und über Zyklen, die sich wiederholen. Und dass er und Starbuck sich ja aus einem anderen Zyklus schon kennen. Und sie jetzt quasi, dass sie sich immer wieder begegnen, da wird dann plötzlich auch so ein anderer religiöser Aspekt, also den wir eher vielleicht mit Buddhismus oder Hinduismus verbinden würden als mit Christentum, wird dann hier, spielt hier eine Rolle, was insofern auch interessant wird, weil eine Vielgötterkultur ja auch eben eher aus dem Hinduismus oder aus dem Buddhismus für uns bekannt ist, zum Beispiel, als aus dem Christentum oder aus dem
Islam.
Genau, oder Judentum, jüdischer Glaube oder was auch immer. Dann hat er aber auch noch davon gesprochen, also er hat gesprochen davon, dass sie durch verschiedene Ebenen hindurch sich immer wieder begegnen. Da ist mein Gedanke sofort zur Wiedergeburt gegangen. Aber dann war mein Gedanke auch ganz kurz, ich glaube, das wird nicht der Fall sein, aber dann habe ich auch noch ganz kurz, vielleicht haben wir ja auch irgendwelche timey-wimey, wibbly-wobbly Zeitebenen-Geschichten drin. Also vielleicht spielt da noch irgendwie Time Travel eine Rolle. Ich meine, wir sind in der Sci-Fi-Welt. wobei, das ist so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen zu abgehobenes Konzept für Battlestar Galactica. Das war noch ein Gedanke, ja.
Ich habe zu Beginn die Show-Bible zitiert von Ron Moore, der gesagt hat, bitte keine Zeitreisen. Aber
okay, gut, dann,
wie gesagt,
dann
so eine Serie entwickelt sich ja auch weiter,
Genau. Sehr gut fand ich hier auch noch, also namenstechnisch habe ich jetzt für Leo Ben nichts gefunden. Wobei, wenn wir von Leo ausgehen, Löwe, vielleicht spielt das noch irgendeine Rolle, keine Ahnung. Aber interessant fand ich natürlich, dass Boomer dass ja klar wird, sie ist a girl from Troy, also das Mädchen oder die Frau von Troja. Und es ist natürlich insofern sehr spannend, weil sie ja wortwörtlich hier das trojanische Pferd genannt wird.
Ja.
Also sie ist das trojanische Pferd in dieser Situation. Und das ist sie ja. Also wir wissen ja, dass sie Zylonin ist und dass sie quasi eingesetzt wird hier, um aktiv zu manipulieren und eventuell am Ende auch der Schlüssel sein wird, wie sie dieses Schiff vielleicht übernehmen, vernichten, wie auch immer. Also die Saga vom trojanischen Pferd, wie sie nicht kennt, lest sie nach. Und also das fand ich so spannend, dass das hier nochmal auch namenstechnisch nochmal, also noch deutlicher kann man nicht machen, sie ist der Schlüssel. Oder wichtig, oder ja.
Ja, so. Ich frage mich gerade, ob du dir mehr Gedanken machst, als die Menschen, die diese Episode geschrieben haben.
Aber ich meine, warum würde man denn Troja wählen? Troja ist so eindeutig Das ist, ja, man kennt, also das ist so eindeutig. Ja,
nein, das schon. Aber natürlich kam das trojanische Pferd von außerhalb Trojas, die griechischen Soldaten.
Ja, eben, von den
Solonen
ist ja außerhalb. Und also sie hat, trägt in sich sozusagen.
Aber sie saß ja, ihre Familie, oder sie stammt aus Troja. Aber sie stammt ja nicht aus den Menschen, die Troja angegriffen haben oder infiltriert haben mit dem trojanischen Pferd. Also die griechischen Soldaten.
Troja in dem Fall ist ja dann quasi, also wenn wir das Bild nehmen, wäre Troja ja das Schiff.
Ja.
Ja. Und sie ist das trojanische Pferd und die Leute von außen sind die Zylonen.
Genau.
Ja.
Nee, alles richtig.
Okay. Also, das fand ich auch ganz interessant, und auch sehr interessant fand ich diese ständige Motive von Flüssen und Strömen, das sich wiederholt, mehrfach. Da habe ich mich auch gefragt, hat das irgendwas zu bedeuten? Vielleicht nicht, vielleicht aber eben auch, also ich meine, Wasser an sich scheint ja generell auch ein wichtiges Motiv zu sein bisher, aber auch Flüsse und Ströme im Sinne von, also ich habe dann mal geguckt, was denn in der Bibel Flüsse und Ströme eigentlich für, wofür die stehen, und da stehen sie eben natürlich ganz klassisch, wofür Wasser an sich halt oft steht, nämlich Leben und Erneuerung, Wiedererneuerung auch, aber auch interessanterweise das Paradies als Ort, wo vier Ströme sich begegnen. Und ich dachte so, oh, okay, spannend. Also ich weiß nicht, ob das, aber das ist auch ganz interessant. Also das ist mir noch aufgefallen, Flüsse und Ströme, und dieses ganze Motiv spielt ja noch eine Rolle. Hat sich hier mehrfach wiederholt, wurde mehrfach auch in Bezug auf Tu gesagt und so weiter. Ich glaube, das ist auch irgendwie noch eine Rolle spielt, vage. Und noch ganz am Ende, das ist mir auch noch aufgefallen, und dann sind wir durch, der Titel.
Ja.
Und zwar, der Titel ist ja Flesh and Bone.
Richtig.
Und da war auch meine Frage, wo das eigentlich ursprünglich herkommt, weil ich kenne tatsächlich Flesh and Bone vor allen Dingen als Titel von Episoden, aber und auch als einen Titel vom Film, aber ursprünglich kommt das ja wohl auch aus der Bibel.
Ja.
Ich habe da das genaue Zitat jetzt nicht da, aber es ist wohl so, dass es sich auf Verwandtschaft bezieht oder auf eine gemeinsame geteilte menschliche Natur und Herkunft. Also sprich, wenn wir davon ausgehen, dass Flesh and Bone hier tatsächlich, also quasi die Bibel zitiert, dann impliziert es ja, wenn es um eine gemeinsame Entstehungsgeschichte geht und Verwandtschaft von einem Geschlecht zum anderen, dass die Zylonen und die Menschen eben, also für mich ist es die Interpretation, eben diese gemeinschaftliche Verwandtschaft haben. Und das wissen wir ja, dass sie haben, weil die Menschen ja die Zylonen ursprünglich geschaffen haben.
Ja, ist auf jeden Fall viel deutlich. Also erstmal natürlich klar verweisend auf die organische Natur der zylonischen Körper und dass sie im Grunde denen der Menschen gleich sind oder zumindest verwandt, also nicht verwandt, aber vergleichbar. Genau, und natürlich dieses biblische, richtig. Der Zylone ist quasi der, nicht Adams Rippe, aber irgendwie dem Menschen entsprungen. Also in der Bibel ist es ja Knochen von meinen Knochen und Fleisch von meinem Fleisch.
Ja,
Von daher, oder Blut von meinem Blut.
Genau.
Und von daher auch, glaube ich, in der deutschen Fassung mit Fleisch und Blut auch ganz gut übersetzt. Aber ich glaube, im englischsprachigen Original noch ein bisschen mehr mit Bedeutung aufgeladen. Das ist richtig. Also ich finde es auch gut gewählt tatsächlich, weil es auch so schön vieldeutig ist und eben auch auf diesen ganzen religiösen Aspekt verweist. Ich kann zu all dem, was du gesagt hast, jetzt so, ich finde das alles super gut recherchiert und nachgedacht, und ich kann dazu jetzt auch gar nicht sagen, in welche Richtung sich das entwickelt.
Das sind einfach nur so Dinge, die ich jetzt einfach mal alle so ganz lose in den Raum geschmissen habe.
Nee.
Und vieles davon kann auch einfach wirklich falsch sein, und ich denke, es wird sich dann im Laufe der Staffeln herausstellen, hoffentlich. Hoffentlich.
Ich glaube, eine Sache, die ich aber dazu noch sagen möchte, ergänzen möchte, die ich tatsächlich gut finde, ist dieser Aspekt, dass, weil du gesagt hast, die zylonische Religion, so wie sie uns präsentiert wird, ist unserer näher, oder ja, der des Christentums, des Islams, des Judentums, die ja auch alle, sagen wir mal, demselben Strang oder demselben, genau, die Ein-Gott-Religion ist eher unsere oder gefühlt unsere als dieser Polytheismus, den die Menschen hier pflegen in der Serie, nämlich der Glaube an eine ganze Vielzahl von Göttern. Und ich glaube, das ist auch ein sehr guter Move, weil man auch sagen muss, das ist aus der alten Originalserie entwachsen, wo eben auch mal die Lords of Kobol angebetet wurden, aber ohne das jemals große Bedeutung aufzuladen, soweit ich weiß, dass man einfach gesagt hat, okay, wir geben auch quasi den Zylon eine Religion, die unserer näher ist, um uns vielleicht auch einfach nochmal irgendwie Fragen stellen zu lassen, so wie du diese gerade stellst. Ist das überhaupt sinnvoll, so wie wir glauben? Ist das nicht vielleicht irgendwie viel, viel sinnvoller, anders zu glauben? Oder uns vielleicht auch möglicherweise die Zylonen sympathischer zu machen, weil sie so, was ihr Glaubensfundament betrifft, uns näher sind. Also nicht allen von uns, ich möchte es auch nicht sagen, alle Menschen, die uns zuhören, sind religiös erzogen worden und glauben an den einen wahren Gott. Ich bin so erzogen worden, aber ich tue es auch schon lange nicht mehr. Aber sagen wir mal so, es wirkt naheliegender für uns. Und ich glaube, deswegen sind wir auch öfter willens, wie zum Beispiel in dieser Folge, uns mit dem, mit so einiger Phrasendrescherei, die Hilly oben vor uns sich gibt, auch auseinanderzusetzen, mehr als wir es vielleicht sollten oder eben mehr Glauben zu checken, als wir es vielleicht sollten, weil wir sagen so, ja, aber irgendwie ist er uns ja doch ein bisschen näher. Auch
zumindest naja, unsere auf der Kultur Ebene. Ist halt durchzogen natürlich vom Christentum. Egal, ob wir gläubig sind oder nicht, aber es ist ja ganz viel davon beeinflusst. Das ist schon richtig, ja.
Ja.
Übrigens, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was heißt gesprochen, aber zumindest sehen wir ja am Ende ja dann noch Starbuck, die ja dann auch ihre zwei Götterfiguren rausholt und dann tatsächlich für Leobin betet. Das war auch so, what? Also auch sehr interessant. Und vor allen Dingen, ich habe Starbuck auch gar nicht als so gläubig empfunden bisher. Das war so, und dann, aber sie hat ja offensichtlich diese Figuren. Und sie nutzt sie ja auch. Also das war auch sehr interessant, dieser Aspekt. Also,
ja, sehr gut, ja. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ich glaube, für Nichtgläubigkeit ist in der Serie bisher sehr wenig Platz. Also außer Balter, der seinen Atheismus wirklich wahrlich zelebriert, ist niemand da, der sagt, ich glaube nicht an die Götter von Kobol.
Ja.
Das scheint schon so gesetzt zu sein.
Also diese Folge hatte wahnsinnig viele Dinge drin und aber keine einzige davon beantwortet, oder? Das war so ein bisschen so, okay.
Danke auf jeden Fall für deine Ausführungen und Gedanken. Ich fand die alle sehr, sehr gewinnbringend, sehr erbaulich. Macht mich glaubend. So.
Sehr gut.
Vor dem kleinen Ausblick auf die nächste Folge, wo kann man dich hören, Britt-Marie, wenn man nicht gerade Bardos Kino Galactica hört?
Ja, bei Trekgasm, da reden wir über Star Trek oder aber auch bei Hot Pink, da geht's um Hollywood Celebrities. Ja, das sind so die zwei Hauptpodcasts. Und dann mal hier, mal da. Dann rede ich manchmal noch über Royals oder manchmal noch über Jane Austen. Aber ja, das sind so die zwei, wo ich sagen würde, hört doch mal gerne rein, kommt gerne vorbei.
Tut das. Und unterstützt uns gerne unter patreon.com/Bardos Kino. Schreibt uns gerne Feedback-Mails an galaktikapodcast@gmail.com. Und ja, bleibt uns treu, hört weiter diesen Podcast, das Bardos Kino. Und all dem Zeug, was wir hier so für euch in den Feed hauen, für umsonst. Wir haben Spaß und ihr hoffentlich auch. Und nächstes Mal sprechen wir über, ich muss gerade mal gucken, der hat einen coolen englischsprachigen Titel und einen etwas flacheren deutschen Titel. Die nächste Episode heißt Alan in der deutschen Fassung, Episode 9 im Original, Tie Me Up, Tie Me Down, ein Wortspiel mit dem Nachnamen von Colonel Ty.
Sehr schön.
Klickt nach Bondage. Ich werde dazu noch ein paar
Gedanken äußern. Ja, und vielleicht aber hoffentlich auch mal mehr über Ty. Heißt der Alan mit Vornamen?
Nein, okay, Saul. Gut. Der heißt Saul.
Ach, richtig. Aber, stimmt.
Wo wir gerade bei biblischen Namen waren. Also,
ja, stimmt. Ja, natürlich. Okay, also da bin ich auf nächste Woche sehr gespannt.
Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. And I told you I had a surprise for you. Are you ready? You're gonna find Kondal. Birthplace of us all. Kobol will lead you to Earth. This is my gift to you, Kara. The hell is going on here?